Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Web-TV-Sendung in diesem Jahr. Wir haben diskutiert in der letzten Ausgabe des Branchentalks in Dresden mit Kfz-Versicherern, Schadensteuern, Branchendienstleistern und Industrie. Heute sind wir mit den Spitzenverbänden unserer Branche verabredet. Unser Studio haben wir in Kassel aufgebaut. Bei dir, lieber Jörg, vielen, vielen Dank, dass wir beide sein dürfen.
Ja, finde ich ganz toll, dass ihr hier seid. Ich freue mich auch.
Identica Sonnenberg, da bist du der Chef.
Jawohl.
Und bist hier in Kassel ja sehr etabliert. Sag doch mal ganz kurz, wie ihr hier aufgestellt seid.
Ja, wir haben 2012 hier angefangen und haben den Laden jetzt mittlerweile, sind, glaube ich, bei allen Schadensteuerern mehr oder weniger mit drin. Mhm. Also unser Kerngeschäft ist die Schadensteuerung. Da arbeiten wir für Versicherungen, Flotten und so weiter. Sind mittlerweile knapp 40 Leute. Hab einen Kompagnon mit dabei, der den Laden später übernimmt. Und ja, ich glaube, wir machen den Job ganz gut hier.
Also Nachfolge ist schon geregelt, genau. Sozusagen. Ja, das ist doch gut. Wie sind die ersten zwei Monate des Jahres so gelaufen bei euch?
Noch ganz positiv. Also wir hatten die letzten drei Jahre, wie meine Kollegen wahrscheinlich alle, die Bücher ziemlich voll. Also Zahlen stimmen immer noch, aber man merkt, dass dieser Vorlauf plötzlich wegbricht. Also die, wir hatten vorher stellenweise mit drei Monaten Vorlauf, zwei, eins, und im Augenblick geht es auf zwei Wochen runter, was wir noch an Vorlauf haben. Also von daher, die Umfälle gehen zurück.
Also der Markt, der ist rückläufig und schwächelt gerade ein bisschen. Okay, gut. Wir haben ja heute unsere Spitzenverbände zu Gast in unserer Talkrunde. Welche Erwartungen hast du an die Verbände generell?
Ja, die Erwartung, würde ich sagen, dass die Verbände sich, besser will ich nicht sagen, sich für unsere Rahmenbedingungen einsetzen, speziell für freie Betriebe. Und da vielleicht im Einzelnen hätte ich so auf der Fahne stehen, dass die Arbeitszeiten einfach mal, die Vorgabezeiten überprüft werden müssten auf ihre Richtigkeit, weil ich glaube, können meine Kollegen auch alle bestätigen, wenn eingeschweißte Teile reinkommen oder so, da kommt man mit den Zeiten einfach nicht hin.
Okay, die beiden Punkte nehmen wir mit in unsere Diskussion. Vielen Dank erstmal bis hierher. Wir sprechen heute nicht nur über deine Themen, sondern natürlich auch über viele, viele andere Themen. Die aktuelle wirtschaftliche Situation der K&L-Betriebe, Regressforderungen der Kfz-Versicherer steht auf unserer Agenda. Wir werden diskutieren über die Lage in Sachen Fachkräftemangel, notwendige Reformen der Innungen und über Zukunftsthemen wie den Einsatz von Robotik und KI. Und natürlich wollen wir heute wissen, wie es mit der Schadensteuerung, mit der immer noch anhaltenden Auseinandersetzung zu den Verträgen von Innovation Group weitergeht. Dürfte dich wahrscheinlich auch interessieren. Ja. Ist ein Thema, mit dem ihr auch zu tun habt. Also legen wir los. Der Titel unserer Sendung lautet heute Richtungswechsel im Schadenmarkt. Was unternehmen die Verbände jetzt? Ich freue mich sehr, dass wir in dieser Sendung mit den Spitzenvertretern unserer Branchenverbände zusammensitzen und über die aktuelle Marktlage und die Herausforderungen in unserer Branche im Unfallreparaturmarkt diskutieren können. Ich stelle gerne unsere Runde vor. Steven Ditzum, BFL-Präsident, ist bei uns. Schön, dass du da bist. ZKF-Präsident Arndt Hürter ist in unserer Runde. Schön, dass du auch nach Kassel gekommen bist. Michael Pinto, Hauptgeschäftsführer und Geschäftsführer vom Bundesverband der Partnerwerkstätten, ist auch bei uns. Ich freue mich sehr. Henning Hamann, unser Rechtsbeistand, ist auch mit dabei. Vielleicht steigen wir direkt ein mit der Frage vom Jörg an euch, mit seiner Erwartungshaltung. Er hat gesagt, die Verbände sollen bitte die Rahmenbedingungen etwas besser sortieren und sich mehr einsetzen für die freien Betriebe. Und das Thema Arbeitszeiten hat er uns mit auf den Weg in die Runde gegeben. Ich möchte das direkt weitergeben an dich, Arndt, und an den BFL, bevor wir dann in unsere Diskussion einsteigen. Wie könnt ihr diese Erwartungen erfüllen?
Ja, wir haben ja dieses Jahr schon einige Treffen gehabt im erweiterten Vorstand beziehungsweise im engeren Vorstand, auch geschäftsführender Vorstand, und haben einige wegweisende Sachen auf unserer Klausurtagung schon festgesucht für dieses Jahr. Und das Thema Arbeitszeitwerte steht ganz oben auf der Agenda, da diese teils ja auch von Audatex oder wie die anderen Kollegen heißen, DAT, teilweise selbst ermittelten Zeiten oft halt nicht mit der Praxis übereinstimmen. Mhm. Und, wir sind gerade an einem Konzept dabei, wie wir das Thema auch angehen wollen, zumindest, dass es in die Diskussion kommt. Es geht gar nicht ja darum, Fantasiewerte zu ermitteln, sondern dass die Arbeit, die ansteht, korrekt entlohnt wird. Denn wenn ich einen Fliesenleger zu Hause habe, der 100 Quadratmeter Fliesen legt, und ich sage ihm, ich bezahle den nur 70, dann geht der wieder. Mhm. Und wir sind in unserer Branche natürlich durch diese ganzen Prüfmechanismen und Systeme, die da im Hintergrund laufen, im höchsten Maße reglementiert. Und das macht es natürlich auch schwer, dass wir das abrechnen, was uns eigentlich zusteht. Mhm. Denn wenn eine Schraube abreißt an einem Achsträger, weil das Auto 10 Jahre alt ist, dann hat das mit der Vorgabezeit oder ich sag mal mit der Herstellerempfehlungszeit, möchte ich die mal nennen, ja schon gar nichts mehr zu tun, wie wenn ich die bei einem Neuwagen oder innerhalb einer Garantiezeit habe bearbeiten müssen.
Also ihr seid, kann da nicht stimmen. Ihr seid an dem Thema dran. Ich nehme mal an, ihr sitzt da beide im IFL. Auch BFL ist sozusagen im Rahmen der Interessengemeinschaft mit daran beteiligt, die Arbeitszeiten nochmal den Realitäten anzupassen?
Bei uns ist das genauso. Also das Thema ist ja schon viele, viele Jahre auf dem Tisch, und ich kenne es aus eigenem Betrieb, wie die Werte stehen. Und da muss man ehrlich zugeben, mit 1,5 Stunden für eine Seitenwand eingeschweißt, da kommt man nicht weit. Dessen sind wir uns bewusst, wir arbeiten dran, die Datenhersteller sind mit dabei, genau wie es beim ZKF ist, es gibt schon Arbeitskreise dazu. Ich denke, der erste Schritt wäre dazu auch mal die Akzeptanz zu erhöhen für IFL-Positionen, auch unsere Merkblätter, unsere Positionspapiere, die dahingehend mal entworfen wurden, dass das einfach mehr in der Branche Anerkennung findet. Das wäre schon mal so der erste Schritt. Und die Werte an sich, also wenn es nach uns ginge, wir würden es gern beeinflussen oder gern schneller und mehr beeinflussen. Aber das ist wie alles, wir können immer bloß wieder dranbleiben und weiterarbeiten, das Thema immer wieder spielen.
Ist wahrscheinlich auch eine Dauersportaufgabe, oder? Also es ist jetzt nicht mit einem Thema getan, sondern man muss halt ständig dranbleiben und es permanent kontrollen. Vielen Dank bis hierher. Michael, die Rahmenbedingungen wurden auch angesprochen von Jörg. Da werden wir gleich nochmal intensiver drüber sprechen. Der BVDP ist ja beim Thema Rahmenbedingungen in der Schadensteuerung unterwegs. Wie kann man da die freien Betriebe noch stärker unterstützen?
Gut, wir greifen ja immer Themen aus, die uns die Betriebe rüberspiegeln. Das sind Prozesse und Freigaben schlanker zu machen. Das ist uns, glaube ich, auch in den letzten Jahren gut gelungen. Uns berichten zumindest Mitglieder, die Schadensteuerung ist einfacher geworden. Ich habe auch noch ein paar Charts mit von unserer Abfrage. Wir machen eben so eine Jahresabfrage. Und da geht zum Beispiel, da ist zum Beispiel eine Frage drin, machst du gerne Schadensteuerung? Warum machst du gerne Schadensteuerung? Da habe ich so ein paar Antworten mitgebracht. Ich sag mal, schon daran teilzunehmen ist ja etwas, aber dann nochmal handschriftlich da reinzuschreiben, warum machst du das denn gerne? Das sind viele Dinge, die laufen schon besser, die laufen noch nicht gut. Deswegen muss man da immer Themen aufgreifen, die vielleicht in die Versicherungswelt passen, aber nicht in die Werkstattwelt, denn in der Werkstattwelt muss gerade in der Schadensteuerung müssen Prozesse schlank und sauber laufen, ohne Störungen, sag ich mal. Das Thema Prozessstörungen ist da was ganz Großes. Ein reiner Schadensteuerungsbetrieb ist halt darauf bedacht, sag ich mal, extrem, so wie eine Industrie, die Aufträge abzuarbeiten, ohne dass links und rechts hakt. Das muss alles geschmeidig und schnell laufen. Und an diesen Prozessen arbeiten wir immer, die Stimmen der Werkstätten aufzugreben, das zu platzieren. Ja, ein Thema ist immer Zahlungsgeschwindigkeit, aber auch das haben wir aufgegriffen. Da arbeiten wir immer an dem, was uns die Werkstätten widerspiegeln, und gehen dann in die Gespräche.
Also auch permanente Schrauben sozusagen, ja, an den Rahmenbedingungen im freien Markt.
Ja.
Wir sind ich hatte es gerade schon, hatte ihn gerade schon begrüßt, mit Henning Hamann heute auch wieder unterwegs. Im Schadenmarkt geht wenig mit Rechtsbeistand, vieles. Ist da sozusagen für euch zu tun von der Kanzlei Vogt. Ich bin sehr froh, dass du heute mit bei uns in der Runde bist. Wie blickst du so auf die Verbände? Aus der Warte des Branchenanwalts.
Ja, wie blicke ich auf die Verbände? Ich habe natürlich überraschenderweise mit den Schadensteuerungsverbänden wenig zu tun, weil es das Wesen der Schadensteuerung ist, dass die Anwälte da rausgehalten werden. Aber ich kriege das natürlich auf Veranstaltungen mit, wenn mich Schadensteuerungsbetriebe ansprechen und sich dann beklagen über die aus deren Sicht unzureichende Unterstützung bei Verhandlungen mit Schadensteuerern. Ich bekomme es mit von freien Werkstätten, die sagen, okay, unsere Verbände könnten auch ein bisschen lauter sein, tatsächlich ein bisschen mutiger sein. Aus rein juristischer Sicht kann ich die ganze Diskussion überhaupt nicht verstehen. Es sind die erforderlichen Reparaturkosten zu ersetzen und die erforderlichen Reparaturkosten sind nicht die, die der Hersteller vorgibt, sondern die eben erforderlich waren, um den Schaden zu beseitigen. Das gilt für den Kaskofall übrigens uneingeschränkt wie für den Haftpflichtschadenfall. Und wenn ich mich als Werkstatt einem Schadensteuerer oder einem Versicherer andiene und mit dem einen Vertrag eingehe, dann mache ich das ja in aller Regel freiwillig. Und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann habe ich alle Vorteile, die sich daraus ergeben, hinzunehmen, genauso wie auch die Nachteile.
Also das heißt, so ein bisschen der kritische Blick. Du wirst uns während der Sendung immer mal wieder eine rechtliche Einordnung liefern zu unterschiedlichen Themen. Wir fangen mal an mit der aktuellen Marktlage und der Bewertung an. Du hast einen ganz guten Überblick als ZKF-Präsident über die Gesamtlage in Deutschland. Wie geht's denn den K&L-Betrieben jetzt?
Ja, ich denke mal, man hat es ja eben schon in der Anmoderation gehört, dass die Vorlaufzeiten generell weniger geworden sind. Das kann ich im eigenen Betrieb auch so sagen. Also bei uns war das vor anderthalb Jahren noch mit mehr Wartezeit verbunden. Ansonsten würde ich sagen, ist die Auftragslage an sich noch okay. Die Schäden gibt es nach wie vor. Sie sind auch da, sie müssen auch repariert werden. Wo sie repariert werden, das ist die Frage, wohin sich das jetzt verschiebt. Und da denke ich mal, werden wir dieses Jahr noch einiges an Veränderungen im Markt und wenn es nur in den Tendenzen ist, bestimmt feststellen. Also die Konsolidierungen, dass Gruppen entstehen, die Betriebe aufkaufen, weil wir da auch wiederum Nachfolgeregelungsprobleme haben, dass man niemanden findet, der den Betrieb übernimmt. Da muss man halt schauen, wie sich das entwickelt und was das wiederum nachher für Konsequenzen hat mit den großen Playern im Markt, die halt versuchen, Einfluss auf die Reparatur zu bekommen.
Wir werden gleich im Detail nochmal über das Thema Marktkonsolidierung sprechen. Erstmal vielleicht ein paar Zahlen, die wir bei unseren Leserinnen und Lesern erbeten haben. In unserer Frühjahrsumfrage haben wir die Leserinnen und Leser von Schadennews befragt, wie sie selbst ihre wirtschaftliche Lage einschätzen. Mehr als die Hälfte meinen darin, dass sich die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr 2025 nicht verändert hat. Etwas mehr als 10% sehen einen besseren Trend und fast 38% gehen davon aus, dass die Entwicklung schlechter wird. Wir haben auch nach der Auftragslage, so, jetzt habe ich es, nach der Auftragslage gefragt. Hier zeigt sich, dass die Vollauslastung der Betriebe im Vergleich zum vergangenen 5 Jahren dramatisch zurückgegangen ist. Sie liegt noch unter dem Niveau des Pandemiejahres 2020. Das sind, Steven, Eindrücke, die unsere Leserinnen und Leser haben. Das ist keine repräsentative Umfrage, das muss man immer dazu sagen. Das sind so Stimmungen. Wie greifst du die Stimmung, begreifst du die Stimmung im Markt und was wird so an dich herangetragen? Wo stehen wir da?
Das ist sehr unterschiedlich. Also regional unterschiedlich. Es gibt Regionen, da ist es wirklich gut. Es gibt Regionen, da sieht es schlechter aus. Ich habe mit vielen Betrieben Kontakt. Einer hat letztens so schön gesagt, das ist egal, wohin ich ziehe, das Tischtuch reicht nicht mehr. Kosten explodieren in jede Richtung. Auslastung, ja, ist vorhanden auf jeden Fall. Allerdings der Vorlauf, das schrumpft, das merken wir überall. Und die Ersatzteilpreise treiben natürlich die Totalschäden in die Höhe. Gerade wenn viel im Flottengeschäft unterwegs ist, das ist auch ein großes Thema. Wenn dann Leasing dabei ist und wir sind nah am Totalschaden, dann wird so ein Fahrzeug halt entsorgt und es wird ein neues geholt. Und das fehlt natürlich im Betrieb. Bei mir war es genauso. Wir haben im eigenen Betrieb immer so um die 6 bis 8 Wochen Vorlauf gehabt. Wir sind jetzt aktuell auch bei 3 Wochen Vorlauf. Mhm. Das ist aber überall so.
Henning, du hast einen ganz guten Überblick über die Zahlen. Ist das der
Februar-Blues, den wir da hören? Und wird es wieder besser werden? Oder wie schätzt du das an?
Das Statistische Bundesamt hat vor kurzem die Zahlen veröffentlicht im Vergleich zu 25 zu 24. Wir haben in 25 einen minimalen Rückgang bei Sachschäden von 0,2%. Daran kann es also nicht liegen. Und es wäre statistisch völlig unwahrscheinlich zu glauben, dass sich das im Januar oder Februar jetzt so signifikant verändert hat im Vergleich zu 25. Aber klar ist auch, wenn man auf die Statistiken guckt, ist der Februar immer der Monat, wo alle Betriebsinhaber mich anrufen und sagen, ich bin kurz vor der Insolvenz, kommen keine Aufträge mehr rein, und ich antworte dann immer nein, es ist halt Februar. Also statistisch kann man alle Kurven sich angucken und im Februar geht's immer zurück, aber es gibt zwei Punkte in meinen Augen, die gefühlt die Vorlaufzeiten, also nicht die, die Vorlaufzeiten tatsächlich einbrechen lassen und die gefühlt dafür sorgen, dass man denkt, die Unfallzahlen gehen zurück. Eins hat Steven Dietzmann gerade schon gesagt, wir haben durch die sehr, sehr hohen Stundenverrechnungssätze eine unglaublich hohe Anzahl von Schäden, die von der Reparatur in den Totalschaden wandern, und eine zweite Sache, die wir nicht vergessen dürfen, immer dann, wenn wir in Zeiten leben, wo das Geld knapp ist, entscheiden sich viele eben nicht für die Reparatur, sondern für den Weg in die fiktive Abrechnung. Die Unfallzahlen an sich, die sind nach meiner festen Überzeugung nicht deutlich zurückgegangen. Was man auch daran sieht, dass wir ja im Fahrzeugbestand unglaublich gestiegen sind weiter. Und wenn man das einfach statistisch betrachtet, dann sind die reinen Unfallzahlen nicht rückgängig oder rückläufig im Vergleich zu den Vorjahren. Aber die Entscheidung der einzelnen Person, wie gehe ich mit dem Schaden um, also in die fiktive Abrechnung, oder auch die Möglichkeit, gar nicht reparieren zu können, durch die hohen Stundenverrechnungssätze im Totalschadenbereich, führen dazu, nach meiner Überzeugung, dass wir hier Rücklaufzeiten haben, die runtergehen. Wenn man sich das Chart anguckt, dann haben wir hier einen Vergleich von 27% im Februar und 30%, das war die andere Februarauswertung, und die anderen Monate, die sehr hoch waren, waren wirklich andere Monate. Ich glaube, es geht wieder hoch.
Wie siehst du das, Michael?
Ich stimme allen zu. Das heißt hier gerade, wir kennen es schon aus der Historie raus. Das heißt, immer wenn die wirtschaftlichen Zeiten unklar sind und der Verbraucher nicht weiß, oh, wohin entwickelt sich das denn, ist der Drang nach fiktiven Abrechnungen immer da gewesen. Wir haben aber noch eine Sache. Das heißt, dieses unattraktive Unfallschadengeschäft war ja früher für viele gar nicht Geschäft, wo sie rein wollten. Aber jetzt mittlerweile gibt es immer mehr, die da rein wollten. Das heißt, der Kuchen ist gleich geblieben irgendwo. Aber die daran teilhaben wollen, um den Tisch, um den Kuchen sitzen jetzt auf einmal ein paar Leute mehr. Das heißt, dadurch wird auch die Auftragslage in den Betrieben weniger. Und das Zweite ist die fiktive Abrechnung, so wie wir sie aus Jahren kennen. Der Kunde musste kommen, musste zum Sachverständigen oder musste in die Werkstatt und der Kundenkontakt war da. Die wird ja auch ein Stück weit einfacher. Durch KI-Tools, durch Apps, die oder irgendwelche Web-Apps, die rumgeschickt werden. Der macht ein paar Fotos, drückt auf den Knopf und in der Echtzeitüberweisung brummt schon das Handy und oh, schön, das Geld ist da. Nur aus der Sicht habe ich viele Fragen. Deswegen freue ich mich, dass wir den Henning heute dabei haben und sage, was passiert denn da? Ich weiß nicht, ob ich die jetzt stellen soll, ob wir die aufschieben.
Wir kommen zum Ende der Runde unserer Sendung nochmal zu der Runde Zukunftsthemen. Da wird das nochmal ein Thema sein.
Ja.
Hebt ihr die Fragen noch ein bisschen
also
auf?
Also es sind mehr Leute,
die also sind verschiedene die Faktoren, die sozusagen Kuchen dort dafür sorgen, dass in den Betrieben auf dem Hof weniger ankommt, obwohl die Unfallschäden noch gleich sind. Wir haben noch eine Chart, da will ich nochmal kurz drauf hinweisen. Das ist der Unterschied zwischen freien und Steuerungsbetrieben. Ein bisschen hat man den Eindruck, dass die freien K&L-Betriebe eher negativer auf ihre eigene wirtschaftliche Entwicklung schauen, als dass die Steuerungsbetriebe tun. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen? Oder ist das nah an der Marktlage?
Ich sag mal, die Schadensteuerungsbetriebe sind ja über oder nach Corona oder was auch immer das ausgelöst hat, extrem ausgelastet gewesen. Das heißt, da gab es eine überdurchschnittlich hohe Auslastung. Viele Schadensteuerungsbetriebe, und da bin ich bei Steven, da spielt die Regionalität, wo sind die gerade? Es gibt welche, die haben immer noch einen sehr weiten Vorlauf, aber je nach Region lässt auch der Vorlauf danach. Und ja, wir hören also keine negativen Stimmen. Wir hören aber schon, dass die Aufträge mehr sein können. Das heißt, die nehmen auch hier ab. Und das war halt das, was wir gerade gesagt haben. Das heißt, von diesem Kuchen, der nicht größer wird, wollen mehr ein Stück haben. Das heißt, die Stücke daraus werden kleiner.
Dazu passt eine Statistik und eine Erhebung aus dem DAT-Report. Die Zahlen habe ich mal rausgesucht. 60% der Autohäuser erwirtschaften ihren Deckungsbeitrag im After-Sales-Geschäft. Henning, ihr seid viel mit Autohäusern unterwegs, du hältst viele Vorträge, du bist sehr stark dort auch rechtlich verwurzelt. Kannst du das bestätigen, dass da mehr Autohäuser jetzt auch in das Thema Unfallschaden reingehen, also Sänger und Co.?
Absolut. Haben die immer schon getan tatsächlich, aber es wird natürlich immer wichtiger. Wenn die Margen im Verkauf wegbrechen, dann wird die Säule Aftersales signifikant wichtiger. Und deswegen ist es schon richtig, dass wir da mehrere Beteiligte haben, die sich jetzt um das Thema kümmern und das eben nicht mehr auslagern an irgendwelche freien Betriebe, K&L-Betriebe, sondern selber in die Hand nehmen. Ändert nichts an dem Gesamtvolumen, was da ist, was eben anders verteilt wird.
Ja. Wie blickt ihr darauf? Ihr seid ja beide Betriebsinhaber. Werden Markenwerkstätten in Zukunft nochmal stärker zum Wettbewerber?
Da gehe ich von aus. Ja, man sieht das ja auch bei Schadensteuern und Versicherern, dass sie jetzt in der letzten Zeit vermehrt auf Autohäuser und Vertragshändler zugegangen sind, weil die haben in der Vergangenheit das Problem gehabt, dass sie weniger repariert haben. Mhm. Zum Teil spielen auch die horrenden Verrechnungssätze da eine Rolle bei. Also ich habe vor ein paar Tagen noch von einem Sachverständigen was geschickt bekommen. Da ist ein Autohaus im Lacklohn bei 643 Euro netto.
Hoppla.
Und der Karosserielohn lag auch bei 500 und ein paar zerquetschte. Da muss man sich natürlich schon fragen, wo das hingehen soll. Aber zurück zu dem Thema, das wird sich auf jeden Fall, wird das, glaube ich, stärker gepusht werden. Und man versucht, das ist das, was gerade schon gefallen ist, wegbrechende Gewinne bei den Autoverkäufen. Mhm. Der Autohandel ist ja generell schwierig, wenn man viele Menschen fragt, die wissen nicht, welches Auto sie sich überhaupt holen sollten. Und dann muss man noch unterscheiden, würden sie sich ein Fahrzeug leasen, wo sie wissen, dass sie nach 3 Jahren wieder abgeben können, oder kaufen sie den? Und wenn es eine Kaufentscheidung wäre, dann ist es sehr, sehr schwer zu sagen, womit kann ich die nächste Zeit rumfahren.
Ja.
Und daher denke ich mal, geht auch hier dieser Bereich, da können wir noch Geld verdienen, da versuchen wir reinzugehen. Und das wird sich bestimmt auch in den freien Betrieben niederschlagen. Und durchaus auch in gesteuerten Betrieben, die frei sind, vom Grunde her, und keiner Marke angeschlossen sind. Ne? Das wird garantiert so eine Auswirkung sein.
Ja. Steven, du bist ja als Betriebsinhaber auch in der Schadensteuerung unterwegs. Wir haben in Dresden diskutiert, mit der Hoch Coburg, da hat der Michael Schnapp gesagt, dass man verstärkt Markenwerkstätten jetzt auch in das Netz holen will. Die waren immer schon dort bei der Hoch Coburg vertreten. Ja. Auch Innovation Group setzt stärker auf Herstellernetze. Wie blickst du da auf diese Wettbewerbssituation?
Ich sehe das ganz entspannt. Zum Schluss landen die Schäden ja trotzdem in den freien Betrieben, weil das Fachkräfteproblem haben die Autohäuser genauso stark wie wir auch.
Wahrscheinlich aber ein bisschen günstiger als 600 irgendwas Euro, oder?
Das ist durchaus möglich. Genau, das ist dann wieder die Verhandlung von uns Betrieben mit dem jeweiligen Autohaus, wie das dann läuft. Das wird mit Sicherheit ein Thema sein. Das sehe ich aber für unsere Branche relativ entspannt.
Also das. Ja. Okay. Also du gehst mit dem Wettbewerb locker um und guckst, was da kommt.
Genau.
Bei BVDP könnte ja sein, dass immer mehr Autohäuser auch Mitglieder bei euch werden.
Könnte sein, aber ich sehe das Ganze schon, sag ich mal. Schadensteuerung funktioniert ja nur, wenn die Auslastung auch da ist. Das ist eine Grundvoraussetzung, damit Schadensteuerung funktioniert, und die muss aufrechterhalten werden. Da muss der Schadensteurer oder Versicherer dafür sorgen, dass, wenn er über Schadensteuerung nachdenkt, dass die Aufträge dann auch in den Werkstätten landen. Sonst kann dieses Konstrukt halt ins Wanken geraten, was ungesund wäre, denn mit einer geringeren Auslastung funktioniert das halt nicht.
Okay. Also,
natürlich erst, wenn das Autohaus einen ausgehängten Verrechnungssatz von 600 Euro hat und zum Schluss aber von den Steuerern für 100 Euro die Stunde arbeitet.
Das mit Schadensteuerung vergleichen, genau. Und außer Schadensteuerung auch, also da muss man die Dinge nicht verwerfen, sag ich mal. Das ist Schadensteuerung mit Schadensteuerung vergleichen, ist das schon wichtig. Und außerhalb der Schadensteuerung ist halt außerhalb der Schadensteuerung, da ist der Henning vielleicht der richtige Ansprechpartner.
Also ich kann ergänzend dazu noch sagen, ja, wir waren ja jetzt auch vor 4 Wochen in Coburg, und man nimmt deswegen auch die Autohäuser mit ins Boot, weil man sich auch erhofft, dass eine Steuerung eines Schadens in ein Autohaus viel leichter fällt, als teilweise den Kunden davon zu überzeugen, dass er zu einem freien Betrieb gehen soll.
Okay.
Das spielt dabei auch noch eine Rolle, weil das ist dann immer leichter zu sagen, ja, hier, der sitzt doch an der Quelle, da ist ja alles an Kompetenz geballt. Dass das in der Praxis gar nicht so ist und meistens die Kompetenz eher dann gerade auch so in einem Euro-Garant-Netz oder so zu finden ist, das ist eine Sache, die wir hier wissen, aber das wissen die Kunden teilweise nicht. Und wenn man die Kunden fragt, was ist ein Euro-Garant, dann haben die da keine Meinung zu. Das ist für die, das müsste man erstmal ausführlich erklären, was das bedeutet.
Also das heißt, es ist
Wettbewerb da, es ist Bewegung im Markt. Das haben wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal mit. Mhm. Natürlich ist Wettbewerb eigentlich immer auch gut und der Markt ist ja nun mal in Bewegung. Wie wir allerdings nachher sehen werden und diskutieren nach unserer Werbepause, geht es auch um Herausforderungen, die der freie Markt zu bewältigen hat, genauso auch wie der markengebundene Markt. Wir sind kurz bei der Reklame und kommen dann gleich mit unserer nächsten Runde wieder zurück. Wir sind zurück im Studio und diskutieren nun über die Themen, die absolut relevant für den Schadenmarkt sind. Liebe Talkgäste, wir haben ja unsere Leserinnen und Leser bei Schadennews auch nach den wichtigsten Themen gefragt. Was glaubt ihr, was ist das wichtigste Thema? Was steht an erster Stelle an Herausforderungen für die Betriebe?
Keine Ahnung.
Fachkräfte.
Der Fachkräftemangel.
Dauerbrenner. Der Personalnotstand.
Ja, also ich würde ihn ergänzen noch ein, um eins,
ja?
Wenn ich darf. Und zwar Auslastung.
Haben wir schon darüber gesprochen,
aber das ist nochmal die zweite große Herausforderung.
Okay. Also, es ist der Fachkräftemangel an Top 1 bei unserer Umfrage. Wir haben die Leserinnen und Leser von Schadennews deshalb nochmal etwas genauer gefragt, wie denn ihre Wahrnehmung zum Thema Fachkräftemangel ist. Dazu gibt es auch eine Grafik, die wir zeigen. Nahezu 3/4 aller Befragten sagen, dass sich die Situation im Vergleich zum Vorjahr kaum geändert oder sogar noch zugespitzt hat. Also tatsächlich bleibt der Personalnotstand ein ganz großes Problem. Frage an die Berufsverbände. Man könnte ja denken, der Arbeitsmarkt hat sich jetzt so ein bisschen gedreht. Wir haben viele Entlassungen in der Automobilindustrie gehabt. Dass da ein bisschen mehr ankommt, scheint aber nicht der Fall zu sein. Steven Arndt, wie schätzt ihr die Situation ein?
Ja, also ich würde sagen, das ist teilweise schwierig. Also nehmen wir mal gerade das Beispiel Köln, wo wir einen Betrieb haben. Mhm. Wenn da jemand jetzt seit 20 Jahren bei Ford am Band gearbeitet hat, dann sehe ich keine Reintegration in einen Handwerksbetrieb meiner Kategorie, um den dort wieder zu implementieren. Abgesehen davon, dass das Lohngefüge möglicherweise derart in Schieflage kommt, dass das sehr schwierig ist. Mhm. Also wir bilden weiterhin aus und setzen da drauf. Wir haben gerade einen Junggesellen aus der Lehre direkt in den Gesellenstand übernommen. Und wie ich ihm dann immer sage, Autofahren lernt man erst nachdem man den Führerschein bestanden hat. Und so ist es jetzt auch. Jetzt muss er sich beweisen, dass er da Gas geben kann. Aber ich glaube, das ist das Einzige, wo man auch noch auf eine günstigere Art und Weise dann den Nachwuchs heranzüchten kann, dass wir in den nächsten Generationen, in den nächsten Jahren einfach dann die Leute haben, die die Fahrzeuge reparieren können. Und da sind wir natürlich auch von Verbandsseite dran, versuchen die Ausbildungsinhalte zu verändern. Wir sind an interessanten Konzepten jetzt dran, wie man die Ausbildung interessanter gestalten kann, dass sie attraktiver ist, damit die jungen Menschen dazu kommen, sich für so einen Beruf zu entscheiden. Das hat natürlich auch viel mit der Vergütung zu tun, die sie bekommen. Mhm. Das ist in den letzten Jahren stark gestiegen, sodass es auch attraktiver ist, in eine Ausbildung überhaupt hineinzugehen. Und ich denke mal, das ist immer noch ein ganz wichtiger Schlüssel, den wir da in der Hand haben, um diese Sache greifbar zu machen. Und natürlich Präsenz auf Messen, immer wieder die Bälle zu bespielen, in Social Media aktiv zu sein, um genau diese Sachen mit nach vorne zu bringen, damit es bekannt wird.
Wir haben mal geguckt, es ist mittlerweile so, dass 850 bis 1200 Euro verdient werden können im im ersten Lehrjahr. Das ist eigentlich ganz ordentlich als Lackierer und 700 bis 1100 Euro als so zumindest die Statistik als Karosseriebauer. Steven, ist das wirklich ein Punkt, wo man sagt, naja, man bildet aus und dann hofft man, dass man den Fachkräftemangel bewältigen kann? An Geld mangelt es vielleicht nicht. Der Versicherungskaufmann verdient immer noch mehr, aber muss man nicht vielleicht auch viel mehr den jungen Leuten sagen, Mensch, KI sorgt dafür, dass gerade der Handwerksberuf auch in Zukunft noch bestehen wird, weil viele Jobs ja, verschwinden werden.
Das ist auch schon eine gesellschaftliche Entwicklung. Ne? Handwerksberuf, erstens mal ist eine Flut an Angeboten da, was Jugendliche auch verunsichert. Mhm. Natürlich ist das auch die Aufgabe von uns Verbänden, das so attraktiv wie möglich zu gestalten. Auch wir arbeiten am Berufsbild, um das so gut wie möglich zu modernisieren, was in unserer Macht steht, was wir machen können. Es muss zum Schluss auch ausgebildet werden können. Wir haben ja nicht nur den Fachkräftemangel im Betrieb, sondern wir haben ja zum Schluss den Fachkräftemangel genauso in Handwerkskammern, in ILOs, in Berufsschulen. Auch das muss man so ein kleines bisschen mit berücksichtigen. Zum Schluss bleibt die eigene Ausbildung im Betrieb und da ist der Lehrling auch nicht dafür da, um wirklich zu kehren. Auch wenn ich alte Werte und Traditionen unglaublich toll finde, denke ich, dass wir in dem Bereich Ausbildung und nächste Generation doch schon über den Tellerrand hinausschauen müssen und uns auch nach vorn bewegen müssen. Aber Ausbildung wird das Einzige sein, was bleibt, natürlich. Das
ist schon Findet so. Ihr denn genug Auszubildende bei euch im Vogtland?
Bei uns ist das gut. Also bei mir im Betrieb ist gut. Wir hatten gestern Mitgliederversammlung im Landesverband in Dresden. Alle Berufskollegen bestätigen das. An Auszubildenden oder an Bewerbungen scheitert es nicht. Allerdings ist das genauso wie mit den Arbeitern, die aus der Industrie kommen, ob das jetzt sofort ist oder ob das bei uns Volkswagen ist, spielt da auch keine große Rolle. Bringen Sie die notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit? Was stellt man sich unter einem handwerklichen Beruf vor? Und heutzutage, das finde ich ein bisschen traurig, einen jungen Menschen zu erlernen, dass man 8 Stunden am Stück echt arbeiten müssen und dass Arbeit auch, also handwerkliche Arbeit, ja was Tolles ist, dass das ja auch ein Wert ist, den ich schaffe und das sind ja auch persönliche Werte, die ich da beigebracht bekomme. Und das ist schon schwierig geworden.
Mhm. Da also ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir in allen Bereichen haben.
Das
sehe ich schon
als großes Problem, ja. Das kann man auch, da muss man sich, glaube ich, auch selbst reflektieren oder auch uns als Verbände da mal ganz ehrlich reflektieren. Das ist eine Zeit lang auch echt vernachlässigt worden. Das muss man ehrlich zugeben. Das ist so. Und das wieder aufzuholen, das ist eine große Baustelle.
Wir haben ja immer noch 3 oder sogar 4 Ausbildungsjahre. Muss man da nicht mal ran? Also braucht man da nicht mal einen harten Cut und sagen, man muss eine ganz andere Berufsausbildung haben? Oder ist das immer noch so, dass man sagt, nee, da müssen die halt durch?
Ja, also ich würde sagen, das extrem zu verkürzen, kann eigentlich nur zu einer halben Fachkraft führen. Wir müssen schon sehen, dass wir die Standards hochhalten, weil es ist eigentlich eher so, dass man in den letzten Jahren feststellt, dass das Niveau sinkt, besonders auch von den Qualifikationen, wenn junge Menschen in die Ausbildung kommen. Mhm. Da ist auch in der Schule schon einiges verpasst worden. Und wenn wir jetzt anfangen, das zu kürzen, dann ist das meiner Meinung nach der falsche Weg, weil wir brauchen ja Leute, die immer mehr können müssen. Die Anforderungen werden ja immer höher. Wir reden immer vom ehrbaren Handwerk und das ist auch richtig so, aber wir sind da mittlerweile schon so hoch technisch ausgerüstet und müssen so viel wissen. Wir stehen der Industrie ja nicht nach. Mhm. Ganz im Gegenteil. Also wir bewegen uns ja auf demselben Niveau. Und wenn wir jetzt jemanden aus einem Werk haben, der immer nur eine bestimmte Arbeit gemacht hat, dann kann es sogar sein, dass der ja links und rechts gar nicht weiter aktiv werden kann. Deswegen halte ich so eine Verkürzung für schwierig. Selbstverständlich ist es das Thema, kann man irgendwie noch jemanden, der halt nicht so hohe Einstiegsqualifikationen hat, mit einer Art abgespeckten Variante doch ins Berufsleben bekommen, damit wir natürlich mehr Kräfte im Betrieb haben, die auch wirklich mit der Hand was tun können. Und zu der Frage, ja, man verdient jetzt als Sachbearbeiter in der Ausbildung bei einer Versicherung vielleicht was mehr. Die Frage ist nur, wie viele werden jetzt immer mehr ins Ausland verlagert, wie es auch nur Hook macht und viele andere Großkonzerne, das ist mal ganz egal, das ist wertfrei. Und dann kommt als nächstes noch dazu, wie viel wird die KI denn möglicherweise davon irgendwann wegschlucken? Mhm. Und die Leute, die mit ihren Händen noch etwas schaffen, die noch etwas anfassen,
etwas zu Ende führen und nachher sagen können, guck mal, das habe ich aber jetzt gemacht. Jetzt habe ich hier toll den Stoßfänger lackiert, ich habe hier die Karosserie wieder gerichtet auf der Bank oder ich habe den Fehlerspeicher so korrekt ausgelesen, alles richtig kalibriert. Die werden wir brauchen. Mhm. Und das wird dann keine KI machen.
Aber wir haben
vielleicht unterstützend in gewisser Weise, aber das wird noch in den nächsten Jahren, denken, unserer Meinung nach auch von Menschen ausgeführt.
Aber wir haben natürlich auch eine Situation, gerade bei uns in Sachsen, großer Artikel, dass wir immer mehr Schulabbrecher haben, also die ohne Ausbildung die Schulen verlassen. Wir haben eine relativ schlechte Bildungssituation, viel Unterrichtsausfall. Ist es da nicht eigentlich auch besser, man hat eben auch einen Schmalspurberuf, auf den man aufsatteln kann, dass eben diese jungen Menschen erstmal in den Job reinkommen?
Also verkürzen sehe ich genauso. Ne? Also wir sind gerade aktuell bei dem Erneuern von unserem Berufsbild und das sind so viele Inhalte, wir müssen es eigentlich noch verlängern. Also wir wissen es gar nicht, wie wir es reinpacken sollen in diese begrenzte Zeit. Und ich halte auch ganz klar an der dualen Ausbildung fest. Das ist essentiell wichtig für uns. Und es ist diese Diskussion in Teilqualifizierung, das ist wahrscheinlich das, auf was du hinaus wolltest. Ne? Diese Gespräche werden schon lange geführt und das ist in jedem Handwerk. Ich weiß, dass man da was tun muss, aber die Ausbildung zu verkürzen, Inhalte rauszunehmen, weil das ist ja das Resultat daraus, dass wir Inhalte rausnehmen müssten, das ist der falsche Weg. Also wir haben ja den Bildungsauftrag schon im Betrieb, was an Grundbildung von den Azubis fehlt. Und da reden wir über Grundrechenarten. Da reden wir noch gar nicht über Rechtschreibung, Grammatik oder solche Themen, die da bei uns reinkommen. Und wenn man da irgendwelche Gesellenprüfungen sieht oder sich mit Berufsschullehrern unterhält, das ist echt grausam, was da auf dem Markt los ist. Aber das ändert nichts daran, dass wir eine vernünftige Ausbildung haben müssen. Ich kann bei mir im Betrieb, und das glaube ich kann keiner, schlecht ausgebildete Leute oder Quereinsteiger beschäftigen. Es ist kein Baubetrieb, wo ich sagen kann, ich lerne jemanden an, der einen Mülleimer hochträgt und runterträgt und eine Gipsplatte hin und her trägt. Ich brauche an jeder Stelle einen Fachmann. Der muss kalibrieren, der muss instand setzen können, der muss schweißen können, der muss wissen, wie gehe ich mit der Farbe um. Die Zeiten sind vorbei, wo ich eine Paspel ranhalte und nehme eine Lampe und gucke, es wird gemessen. Wenn ich das sehe, wenn meine Mitarbeiter dastehen und gucken sich Diagramme und Kurven an, um den Farbton rauszusuchen, da muss man mittlerweile schon was mitbringen. Und dann noch eine Ausbildung zu verkürzen, ist definitiv der falsche Weg. Ich halte auch diese Teilqualifizierung für absolut kontraproduktiv. Ich weiß, das ist politisch notwendig, das wird in allen Gewerken diskutiert, aber was soll ich mit einer Fachkraft für Räderwechsel? Ja, auch jungen Menschen mit einer geringeren Bildung muss ich die Chance geben. Aber
ihr braucht Menschen, die was können, die was wegschaffen und dazu braucht man
das ist ja auch das Konzept, was wir zum Beispiel in Köln ja jetzt schon erfolgreich ins zweite Jahr und jetzt auch ins dritte Jahr führen werden, mit den jungen Menschen, die wir aus China jetzt bekommen haben. Ja. Wir können von den ersten 14, die gekommen sind, sagen, dass 12 sich in ihren Betrieben sehr gut entwickeln. Und der Schlüssel dafür, dass das funktioniert, sind Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Sprachkurse bekommen, dass man ihnen kulturell beibringt, wie läuft das denn hier bei uns im Land, damit sie sich hier wohlfühlen, damit sie integriert werden. Und das ist zwar im Moment jetzt noch so ein Tropfen auf den heißen Stein, aber das läuft schon sehr gut an. Und jetzt die nächste Runde, die kommt, da reden wir möglicherweise schon von 30 jungen Menschen. Und alles, was dort im Hintergrund an Unterstützung gewährleistet wird, kann durchaus zu einem erfolgreichen Punkt führen. Aber da kommen wir auch wieder dazu, ist es... In dem Fall sind es jetzt Karosseriebauer und Kfz-Mechatroniker. 3,5 Jahre ist die Ausbildungszeit und eine Verkürzung dieser Ausbildungszeit wäre, wenn nur zu denken, wenn es aus der Leistung heraus erfolgt, aber nicht grundsätzlich und einfach so pauschal.
Ja. Aber das kann ja nicht die Lösung sein, sowas.
Es ist ein Ansatz.
Das ist natürlich ein Ansatz. Ja. Da gibt es viele. Ne? Das ist vollkommen richtig und wir sind da auch in jede Richtung offen. Aber das muss doch möglich sein, jungen Menschen beizubringen, dass eine handwerkliche Arbeit was Tolles ist. Die Jungs, die wollen heutzutage alle in den sozialen Bereich gehen. Ich habe komischerweise bei mir im Betrieb nur Mädels. Also es bewerben sich nur Mädels. Ganz komische Entwicklung. Die machen eine tolle Arbeit, das ist alles super. Die Jungs gehen in den sozialen Bereich. Die Entwicklung, die ist so komisch geworden. Und ich habe manchmal so dieses Gefühl, wir reden über Dinge, die sind gar nicht realistisch. Wir kriegen Sachen vorgelebt über soziale Medien, was alles toll ist, was ich haben muss, wie viel Freizeit ich haben muss. Also ganz ehrlich, wenn ich meinen Job liebe und ich liebe mein Handwerk, dann ist für mich eine Work-Life-Balance, das ist gar keine Diskussion. Ich mache das Ding fertig und da denke ich nicht drüber nach, also früh ist nicht mein erster Gedanke, wann ist heute Nachmittag Feierabend, sondern das, was ich mache, das mache ich gern und das erfüllt mich doch. Und das sollte doch eigentlich das sein, was den jungen Leuten beigebracht werden sollte, dass wenn ich mit meinen eigenen Händen was schaffe, dass das was Ehrbares ist, was Wertvolles ist. Und ich glaube, da liegt schon so ein bisschen der Schlüssel. Und wenn ich Praktikanten bei mir im Betrieb habe und die kriegen in ihrer Schule schon gesagt, oh, willst du wirklich Lackierer? Mach doch was anderes, geh doch irgendwo in den kaufmännischen oder sozialen Bereich, da hast du doch keine Chance und da kannst du dies nicht und da kannst du das nicht. Ganz ehrlich, als guter Karosseriebauer, als guter Fahrzeuglackierer mit einer Karrierechance zum Techniker, zum Meister, sind wahrscheinlich meine Einkommensmöglichkeiten besser als bei manchen Akademikern.
Naja, und es gibt ja eben auch viele Möglichkeiten, sich dann noch weiterzuentwickeln, Betriebe zu übernehmen. Das ist nämlich das nächste Thema. Wir haben ja einen großen Notstand auch an Übernahmen. Wir haben das gerade schon, Michael hat das gerade schon ein bisschen angeteasert, das Thema Konsolidierung, sprechen wir gleich auch nochmal intensiver drüber. Aber kann das denn wirklich gelingen? Ich habe in der Recherche mal geguckt, dass wir haben tatsächlich die Innungen mit 389 Maler- und Lackierer-Innungen in Deutschland als Anzahl und 74 Karosserie- und Fahrzeugbauer-Innungen. Muss man nicht doch auch mal sagen, so Leute, wir müssen uns alle mal zusammenraufen, brauchen neue Strukturen, das kann doch so nicht weitergehen. Also man muss ja auch handlungsfähig sein in einer Welt, die sich so schnell ändert und eben auch auf junge Menschen zugehen, die mehr integrieren, die mehr auch einbauen. Und vor dem Hintergrund der Unternehmensnachfolgen, die eben sehr krass nicht stattfindet und nicht da ist, wird es natürlich auch ein weiteres Problem geben. Also es wird einfach diese Strukturen, die Innungsstrukturen werden so gar nicht mehr finanziert sein. Was arbeitet ihr an dem Thema?
Danke. Das ist ein ganz wunder Punkt.
Das ist die höhere Zahl.
Okay. Ja, genau. Ich habe die höhere Zahl. Ob die besser ist, weiß ich nicht. Das ist ein ganz, ganz wunder Punkt bei mir. Wir müssen uns auch da verjüngen, auch im Ehrenamt. Da muss was passieren, da muss umgedacht werden. Wie du schon gesagt hast, Maler- und Lackiererinnung. Bei uns ist das immer noch aufgeteilt. Der Fahrzeuglackierer ist ja historisch gesehen, hängt ja am Maler noch mit dran. Das ist auch unter dem Bundesverband Farbgestaltung und Bautenschutz, unter diesem Hauptdach ist das zusammen. Allerdings haben sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten die Berufe so auseinanderentwickelt, dass wir mit den Malern ja gar nichts mehr zu tun haben. Und das ist auch der Punkt und die höchste Priorität, das zu trennen, das zu verjüngen, das zu trennen, das zu modernisieren, weil auch in der Innungsstruktur ist es so, dass ein älterer Betriebsinhaber, da ist aus Anstand in der Innung, weil das haben wir schon immer so gemacht. So. Und dann kann er sich in die Maler- und Lackiererinnung mitsetzen und kann sich das von den Malern anhören, wie die über Raufasertapeten und irgendwelche Vollwärmeschutzthemen reden. Das wird ein junger Inhaber nicht machen und einer, der einen Betrieb von seinen Eltern übernimmt, ob da jetzt im besten Falle vielleicht sogar ein Lackierer oder ein Karosseriebaumeister ist oder ob er bloß BWL studiert hat, da guckt sich die Zahlen an und sagt, wo ist mein Gegenwert? Das ist eine Kostenstelle, das fliegt weg. Mhm. So, und das sind die Themen. Wir haben genauso wie alle anderen Gewerke auch Verluste in unseren Innungszahlen drin und das sind die Übernahmen, das sind logischerweise Betriebe, die geschlossen werden, Insolvenzen. Da muss auch von unserer Seite ganz viel getan werden. Also da ist ein Umdenken erforderlich, aber Innungsstrukturen sind halt historisch gewachsene Strukturen und Handwerkspolitik ist ein ganz, ganz dickes Brett zu bohren und da bin ich froh, dass wir mit dem ZKF und auch ZTK sehr, sehr gut auf der Ebene zusammenarbeiten und haben da auch schon viele Dinge gemeinsam gemacht. Und ich denke, dass wir auch die Wege da gemeinsam weitergehen werden, in welcher Art und Weise auch immer, das wird die Zukunft entscheiden, aber wir müssen definitiv unsere Strukturen ändern, also das liegt auf der Hand, das Fakt.
Also das überlebt sich ansonsten, oder Arndt?
Ja, also das ist, jetzt haben wir ja in Deutschland einige sehr, sehr starke Innungsbereiche, ob ich jetzt mal nach Bayern gucke, nach Baden-Württemberg oder jetzt in meine eigene Heimatregion nach Köln. Da sind wir natürlich sehr, sehr gut aufgestellt und auch was Finanzstärke angeht, ist das durchaus gewährleistet, dass wir da einiges unternehmen können. Und wir unternehmen ja auch viel. Und das jetzt die Innung, die ich jetzt gerade schon angesprochen habe, da ist wird ja sehr viel gemacht in jedem Bereich, egal ob es jetzt um Fachkräfte, Nachwuchs oder Werkstattthemen und so weiter handelt. Das ist auf jeden Fall immer angesagt. Aber jetzt gehen wir dann mal in, ich sag mal, strukturschwächere Regionen. Und dann haben wir vielleicht zwei oder drei Betriebe, die in einer Innung sind. Und da fehlen dann noch zwei bei der Innungsversammlung. Dann sitzt da einer alleine und spricht mit sich selber. Das kann es natürlich auch nicht sein. Und da gebe ich dir vollkommen recht, dass man dieses System sich kritisch anschauen muss. Und wir müssen, ich sage einfach mal, frischer, jugendlicher werden. Und da sind wir jetzt, der Steven hat es ja gerade schon gesagt, im ZKF verjüngen wir uns jetzt sehr stark. Das wird sich im April jetzt schon zeigen. Da sind einige Veränderungen, die anstehen werden. Das Gleiche gilt auch für die Schnittstellen unter den Verbänden. Wir sind schon seit einigen Monaten intensiv im Austausch, was hier mit dem BFL angeht, dann genauso mit dem WIV sind wir dabei. Und da sind auch andere Kollegen, die wir ansprechen und wo wir mit zusammengehen. Und da wird sich auch jetzt in den nächsten Wochen einiges tun.
Also mehr Kooperation sozusagen.
Ganz genau, ja. Wir werden sehr eng aufeinander zugehen, uns enger verzahnen und verknüpfen, um nach außen hin auch eine stärkere Stimme zu haben.
Also über Konsolidierung bei den Verbänden will ich jetzt nicht reden, aber wir reden über Konsolidierung im Markt. Ich will euch beide wieder mit in die Diskussion reinholen. Es war, tut mir leid, aber diese Verbandsthemen, die deswegen haben wir die beiden Präsidenten eingeladen, sind eben sehr, sehr wichtig in der strukturellen Situation. Konsolidierung ist ein Stichwort. Wir sehen immer mehr Werkstattgruppen, Michael, die kommen. Die werden natürlich auch für Veränderungen sorgen in dem Bereich der Innungen, weil sie eben mehrere Standorte haben und einen Betriebsinhaber, der dann manchmal auch Private Equity ist. Wie blickst du auf diese Konsolidierungswelle, die da momentan durch unsere Branche rollt, im Blickwinkel aus dem Schadenmanagement?
Ja, das ist eine Entwicklung, die beäugeln wir schon, weil wir da schon auch gerade für die Schadensteuerung, etwas auf die Schadensteuerung zukommen sehen, die vielleicht den einzelnen freien Betrieb nicht ganz gut ist für die Entwicklung, weil letztendlich kommen wir gerade aus dieser Situation heraus, die nach Corona-Jahre, die sehr, sehr starke Jahre von der Auslastung waren, die hat meiner Meinung nach diese Entwicklung verursacht, weil in dem Moment, wo ich meinem Versicherungsnehmer oder Nehmerin sage, da gibt's eine Werkstatt und die steht aber gerade nicht zur Verfügung, die ist halt nicht da, dann kann ich ja nicht sagen, in einem Jahr kannst du nochmal anfragen, vielleicht ist dann Platz frei oder sowas, ähnlich wie beim Ärztemangel und Termine kriegen. Und das hat so eine Entwicklung ein bisschen begünstigt. Da sind also viele gekommen, die sagen, okay, das Geschäft, da ist noch Luft, da gehen wir mit rein. Deswegen sage ich, der Kuchen ist da, aber es sind viel, viel mehr, die von auch ein Stück davon haben wollen. Wie groß das Stück letztendlich sein wird, weiß ich nicht. Aber auch da, glaube ich, wäre es zu blauäugig zu sagen, der Versicherer verlässt sich jetzt auf einen, weil der will sich ja auch nicht abhängig machen von dem einen. Der spricht mit einem. Was ist, wenn der eine hustet? Dann wird ein Versicherer auch krank. Andersrum wird ein Betrieb ja auch krank, wenn ich mich abhängig mache oder abhängig von jemandem bin. Also auch da, die Entwicklung wird wahrscheinlich reiflich überlegt sein. Aber wir beäubeln die Entwicklung schon und sehen, dass schon etwas auf die Betriebe zukommt, wo man sagen muss, man muss auch, Verlässlichkeit zeigen. Das heißt, wenn ich einen Partner habe, dann muss ich halt zusehen, dass immer mal wieder außerbetriebliche Situationen kommen, Krankenstände etc. Aber dieses Gros, was in den letzten Jahren halt war, was dazu geführt hat, dass wir Auftragsüberhänge hatten auf der einen Seite, das ist natürlich auch nicht gesund gewesen und hat so eine Entwicklung quasi angetrieben.
Du sprichst da so ein bisschen die Mentalität an. Also müssen Schadensteuerungsbetriebe ein bisschen agiler werden, ein bisschen serviceorientierter noch?
Ja, vielleicht waren sie mit dieser Situation auch, die kannte ja keiner, was auf uns zugekommen ist. Ich kann die auch nicht nachvollziehen. Vor Corona war alles okay. Da hat keiner gesagt, ich habe zu viele Aufträge, sondern wir reden gerade über ein selbes Schadenaufkommen. Und vor Corona war alles okay und nach Corona ist nicht mehr alles okay. Was hat das verursacht? Ich persönlich weiß noch nicht, weil die Betriebe haben teilweise Personal nicht abgebaut, sondern gehalten, was auch gut so ist, weil wenn einmal eine Fachkraft weg ist und abwandert, den wiederzukriegen im Betrieb, ist verdammt schwierig. Was hat dazu geführt? Ich weiß es nicht.
Aber kann das nicht sein, dass also wir haben vorhin schon mal das Thema Digitalisierung angesprochen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist immens viel Arbeit geht dabei drauf, die Dinge wirklich am Laufen zu halten. Also quasi mit Fachkräftemangel unterwegs zu sein, das auszugleichen. Die Bürokratie wird immer mehr, die Systeme werden immer mehr. Man muss als Betrieb, wir haben darüber diskutiert in den letzten Jahren schon, was den administrativen Aufwand angeht. Also man muss immer mehr erledigen. Die Digitalisierung sorgt dafür, dass immer mehr auf die Werkbank geschoben wird an Tätigkeiten. Täuscht der Eindruck? Oder ist das vielleicht der Grund?
Das wäre ein bisschen zu einfach, zu sagen, Digitalisierung sorgt dafür, wenn ich Digitalisierung wirklich bis zum Schluss lebe und wende auch das an, was mich in meinem Betrieb und meiner täglichen Arbeit unterstützen kann, das kann es schon an der einen oder anderen Stelle für eine Vereinfachung sorgen. Deswegen sind wir auch schwer dahinterher, Portale einfach in die Werkstattwelt passend zu machen. Wir schreien nach den richtigen Schnittstellen, um Doppeleingaben zu vermeiden. Wir brauchen einfache Freigabeprozesse. Da hat sich ja auch einiges getan. Das heißt, von der Seite, und ich kann hier nur für die Schadensteuerungsbetriebe reden, haben wir ja, hat sich einiges getan, damit das Ganze einfacher wird. Aber letztendlich hat es trotzdem diesen enormen Überhang gegeben, wo, ja, alle nicht zufrieden waren. Die Werkstätten waren ja auch nicht zufrieden, wenn ich einem Kunden sagen muss, du, ich habe keinen Termin, ich habe erst einen Termin in, was weiß ich was, x Monaten. Das stimmt ja auch einem Kunden auch nicht zufrieden. Der ist ja auch nicht zufrieden. Der geht da weg und ja, sagt, klar, ich habe ein kaputtes Auto und wie gehe ich damit um? Aber diese Entwicklung war nicht förderlich für das, was auf uns zukommt. Ja, die Betriebe sind verlässliche Betriebe, aber ich glaube, die Situation, so wie sie war in den letzten Jahren, da konnte keiner mit umgehen. Ähnlich wie Corona, da kommt was auf uns zu. Mhm. Und da bin ich jetzt in dem Moment überfordert. Und diese Auftragsflut, so wie 2022 war es, glaube ich, da fing es das an, das kannte ja keiner. Mhm. Auf einmal einen Vorlauf von x Wochen zu haben.
Also eine Überforderung, Henning, siehst du das ähnlich? Oder gibt es da nicht noch andere Gründe? Also es gibt ja mehr Streit, es gibt mehr Diskussionen, es gibt mehr rechtliche Themen, die auch eine Rolle spielen, oder täuscht das?
Ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz auf das Thema Fachkräftemangel zurückkommen und auf die Umfrage. Immerhin haben 25%, das habt ihr jetzt gerade in der Diskussion ausgeblendet, 25% gesagt, der Arbeitsmarkt habe sich entspannt. Und ich glaube, die Wahrheit ist viel vielschichtiger, als zu sagen, wir haben eine Entspannung oder eine Verschlechterung. Ich denke, es gibt ganz viele regionale Unterschiede. Das kriegen wir in unseren Standorten auch mit. Wir haben ja 28 Standorte. Wir haben an einigen Standorten, wenn wir Bewerbung quasi geflutet. An anderen Standorten haben wir große Probleme. Ich glaube nicht, dass man flächendeckend sagen kann, es ist in die eine oder andere Richtung besser oder schlechter geworden. Und eins ist ganz klar, wenn man sich demografische Strukturen anguckt, dann sind die Auszubildenden von heute, die nicht da sind, die machen nichts anderes. Die gibt's einfach nicht. Die sind nicht geboren worden. Von daher, das nochmal mein Punkt dazu. Ja klar, es ist anstrengender geworden für die Betriebe. Aber auch das ist nichts, was jetzt in der Kfz-Welt alleine als Problem da ist.
Diese insgesamt gesellschaftliches
Thema. Die ganzen bürokratischen Vorschriften, die wir haben, die ganzen Berichtswesen und Pflichten, die wir haben, führen natürlich dazu, dass man Kapazitäten verliert. Wenn wir jetzt gerade hören, Michael hat es gerade gesagt, die Betriebe kannten diese Vorlaufzeiten nicht, dann ist vielleicht jetzt der Umstand, dass wir eine größere Anzahl von Playern haben, die den Markt sich untereinander aufteilen, einfach nur das neue Normal und vielleicht ja auch ein gesundes Normal irgendwann, denn immerhin haben wir keine Betriebe, die keine Aufträge haben, sondern wir haben nur nicht so viel Vorlauf. Wenn es bei einem Vorlauf von 3 Wochen bleibt, dann ist das immer ein Vorlauf, der zu einer vollständigen Auslastung führt. Das ist ja nichts, über das man sich jetzt tatsächlich beschweren könnte. Mhm. Und es ist richtig, dass in der Zeit von sehr, sehr hohen Vorläufen wir auch rechtlich große Probleme hatten, auch mit den Versicherern. Nicht fahrfähige Fahrzeuge, ausufernde Mietwagenzeiten, Nutzungsentschäden, die Menschen mussten mobil gehalten werden.
Die Prozessstörung nicht vergessen, also bis heute das Thema Teile ist ja eins, was
absolut, absolut
eine never-ending Story ist.
Genau, also und deswegen ist das, wie häufig, glaube ich, eine Gemengelage aus ganz, ganz vielen Argumenten, die wir hier beleuchten müssen.
Wie blickt ihr darauf, auf die Situation? Also wird sich das nochmal wieder entspannen? Ihr seid ja auch Vertreterinnen und Vertreter eher des freien Marktes.
Ich sag mal, das ist auch eine Sache des Empfindens. Ne? Wenn ich meinen Betrieb immer mit 200% Auslastung gefahren habe und gehe jetzt auf eine 100% Auslastung zurück, das fühlt sich für einen Unternehmer natürlich immer schlecht an. Und für mich ist das auch immer schön, wenn ich in meinen Kalender reinschaue und die nächsten Wochen ist voll, ich gehe in die Werkstatt, keiner kann sich vor Autos drehen. Das ist natürlich immer ein besseres Gefühl, als wenn da Platz ist. Aber wenn Planungssicherheit vorhanden ist, dann ist das okay. Ich brauche jetzt keine 8 Wochen Vorlauf. Das hat auch keiner mehr so in dem Ausmaß. Wichtiger ist für mich eigentlich, dass die Erträge stimmen und das kontinuierlich nachkommt. Und ich mag das, wie Henning schon gesagt hat, die langen Vorlaufzeiten bringen Probleme mit sich. Der Kunde wird unzufrieden, wir haben die Leihwegen alle draußen, ich kann keine Termine vergeben. Zum guten Schluss kommt ein guter Kunde rein, hat aber eine Reparatur, die müsste in den nächsten 14 Tagen repariert werden. Ich kann es nicht leisten, schicke den Kunde weg, er geht vielleicht woanders hin. Das sind auch Probleme. Also ich sag mal, wenn das Ganze ein kleines bisschen entspannter ist, das hat auch Vorteile. das Hauptproblem sind eigentlich die Erträge da dran. Mhm. Und das sehe ich als größtes Problem, dass wir mit Umsätzen ganz gut fahren und das sagen die meisten Betriebe, aber zum Schluss das, was übrig bleibt, das ist das größere Problem. Und
überhaupt gar nichts zu tun.
Genau.
Das ist einfach eine Frage, wie stelle ich mich wirtschaftlich auf und bin ich wirklich zufrieden mit dem, was ich mit meinen Zulieferern, sage ich jetzt mal, vereinbart habe. Was ich so wahrnehme, ist bei Betrieben, die sehr viel in der Schadensteuerung unterwegs sind, das ist natürlich nicht immer der Fall, aber sind häufig keine Unternehmer in dem Sinne, dass sie sagen, ich muss selber Marketing machen, ich muss selber gucken, dass ich vielleicht noch irgendwo von außen mir Geschäft dazu hole, weil die Aufträge kommen ja aus der Steckdose. Ich mache mich davon abhängig und solange ich eben diese Abhängigkeit habe und solange ich dann eben auf diese Stundenverrechnungssätze angewiesen bin, die ich mit meinem Schadensteuerer, mit meinem Versicherer, wem auch immer vereinbart habe, wird es am Ende des Tages immer auch ein Margenproblem sein können. Wir haben gehört, im freien Bereich sind wir bei 600 Euro, kenne ich noch nicht, aber 500 Euro sind noch relativ stabil schon mittlerweile, jedenfalls was Elektrofahrzeuge angeht, darunter so 400, weiß ich was. Aber wenn ich mir angucke, dass auch große Markenbetriebe mit Filialsystemen jetzt einen Hook-Vertrag abgeschlossen haben mit Stundenverhältnis von 117 Euro, dann frage ich mich auch, ob das auf lange Sicht betrachtet die richtige Entscheidung war. Das müssen die selber entscheiden natürlich. Ja. Aber ich denke, da gilt ein Satz, den es seit Jahren gibt. Manchmal ist es eben so, dass weniger Umsatz mehr Ertrag bedeutet.
Also das ist eine Diskussion. Dem Thema kommen wir heute auch nicht vorbei. Das ist das Thema Innovation Group und Verträge. Eine Diskussion, die so alt ist wie die Schadensteuerung an sich eigentlich. Ich kann mich noch gut erinnern, vor 20 Jahren Diskussionen über Motorcare und Co. Da ging es eben auch um das Thema Rabattierung. Wir haben jetzt, denke ich, aber eine neue Qualität. Wir haben jetzt in der Szene der Steuerungsbetriebe sehr stark über die Vertragssituation diskutiert. Und da haben wir genau das erlebt, auch in unserer Recherche, was wir als Nachrichtenmagazin in vielen, vielen Gesprächen immer wieder angesprochen haben, dass viele Betriebe einfach tatsächlich abhängig sind. Abhängig von der Schadensteuerung. Da gibt es Betriebe, mit denen wir gesprochen haben, die machen zu 80% gesteuerte Schäden, davon 50% Innovation Group Verträge und du kennst dich bestens aus, Michael, bei dieser Diskussion ist es eben so, dass man dann fast jeden Stundensatz einfach so akzeptiert. Wollen wir mal ein bisschen über das Thema Innovation Group Verträge sprechen? Sind ja Anpassungen, die Auseinandersetzung darüber ist jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder gelaufen. Ihr habt als BVDP da sehr reingehangen. Erklär uns doch mal bitte, was habt ihr denn eigentlich erreicht bei den Verträgen?
Jetzt möchte ich das, was Henning nochmal gesagt hat, nochmal aufgreifen und sagen, ich glaube, wir sollten als Verbände sind wir doch gar nicht die Richtigen, das bewerten sollen, was gut und was schlecht ist und was hoch und was niedrig ist, sondern von einem Betrieb wird erwartet, dass er ständig modernste Technik, ausgebildete Fachkräfte, qualitativ hoch, Kalibrierung, Sensorprogrammierung, all so ein Kram leisten soll. Und der Betrieb selbst muss für sich alleine entscheiden, ist das Modell, was mir angeboten wird, betriebswirtschaftlich tragbar oder nicht. Jetzt zu sagen, das ist schlecht oder gut, das muss der Betrieb für sich alleine entscheiden. Das hast du gerade auch nochmal gesagt. Ich sag mal, im Grunde genommen wird ja kein Betrieb dazu gezwungen, etwas zu machen oder nicht. Der ist eigenverantwortlich dafür, muss er sagen, ja oder nein.
Was haben wir gemacht? Verstehe dann aber das Gemeckere nicht. Wenn ich mich auf der einen Seite dafür entscheide, auf der anderen Seite sage, dann die Stundenverhältnisse sind zu niedrig, dann mach's halt nicht.
Deswegen sage ich ja, es ist ja freiwillig. Das heißt, vom Mindset, es gibt Betriebe, die sagen, da würde ich auch gleich nochmal auf die Abfrage kommen, die wir gemacht haben. Wir haben bei unseren Mitgliedern gefragt, machst du gerne Schadensteuerung? Und von den Teilnehmern haben 85% gesagt, ich mache gerne Schadensteuerung. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Das heißt, sie machen es ja gerne. Sonst würde ich ja sagen, ich mache es nicht gerne. Wir haben aber noch gefragt, warum machst du es gerne? Mhm. Weil ich vernünftige Auslastung bekomme. Weil es strukturiert und sauber läuft. Ich muss einen Zettel rausholen, wirklich.
Ja, mach doch, das ist doch kein Ding.
Die Sachen hier, was da drauf stand, ich habe sie ungefiltert hier 1:1. Hier hat jemand wirklich sehr viel dazu geschrieben. sehr viel fordern der Bearbeitung der gesteuerten Schäge. Digitale Arbeit von Auftragannahme bis zu Kundenkontakt und Teilebestellung. Also hier geht es dann noch gleichbleibende Auslastung, sicheres Volumen, Planbarkeit möglich, zuverlässige Auslastung, meistens partnerschaftliche Zusammenarbeit steht hier auch. Das ist ungefiltert, habe ich hier die ganzen Dinger rausgeschrieben. Also es gibt nicht nur schwarz und weiß, das will ich damit sagen. Natürlich gibt es den einen, der sagt, ich bin gegen Schadensteuerung. Natürlich gibt es den anderen, der sagt, ich bin pro Schadensteuerung. Aber ich glaube, dieses Miteinander zu sagen, es gibt sowohl das eine und es gibt das was anderes. Es gibt aber nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt eine ganze Bandbreite dazwischen. Und ich bin beim Henning zu sagen, ich kann nicht einen Vertrag unterschreiben und anschließend jammern. Das funktioniert nicht. Dann passt das Mindset auch nicht. Weil Schadensteuerung ist nicht für jeden etwas. Das will ich hier ganz klar sagen. Wenn ich Schadensteuerung mache, dann muss ich auch bereit sein und weiß, worauf ich mich einlasse. Das heißt, ich gebe ein Stück meiner Freiheit ab. Ich muss mir Spielregeln unterwerfen. Die sind ganz wichtig. Jetzt stellen wir uns mal alle vor, es wird Fußball gespielt und keiner sagt die Spielregeln, was für ein Chaos da entstanden würde. Deswegen sind Spielregeln immer ganz wichtig. Auf die lasse ich mich aber bewusst ein. Sonst würde ich ja nicht unterschreiben, wenn ich die Spielregeln, wenn ich mich darauf nicht einlassen würde. Ich kann nicht erst unterschreiben und dann meckern, sondern ich muss mir von vornherein bewusst sein, was mache ich da. Wenn ich es mache, habe ich aber auch Chancen. Ich habe Chancen zu wachsen, meine Prozesse zu bearbeiten, denn Schadensteuerung funktioniert nur, wenn ich Prozesse, so wie in der Industrie, klar durchlaufen, ohne Prozessstörungen, ohne Fehler, die dabei passieren. Das heißt, ich muss alles durchleuchten. Aber dann kann ich daran wachsen. Dann habe ich Aufträge, die ich vielleicht nicht gehabt hätte. Und all diese Geschichten, weil wozu hat Schadensteuerung denn teilweise auch geführt? Zu einer Professionalisierung, zu sicheren Prozessen. Also es gibt sowohl die eine Seite, aber es gibt auch die andere Seite. Aber es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Diese Schwarz- und Weißmalerei ist mir manchmal ein bisschen zu viel.
Aber ich würde ganz kurz, Henning, ich möchte, weil meine Frage ja nicht beantwortet wurde. Meine Frage war, der BVDP hat sich ja eingesetzt und hat die Verträge verändert. Was ist denn jetzt an den Verträgen konkret besser geworden? Weil wir sehen ja in den 21 Seiten von Innovation Group, 21 Seiten, okay. Vertragsanpassung von Innovation Group, wir haben uns da ja intensiv mit beschäftigt, dass dort vor allen Dingen Anforderungen an Betriebe stehen. Aber da stehen keine Stundenverrechnungssätze, die vereinbart werden. Da stehen kein Volumen, das vereinbart werden. Es stehen nur Regelungen drin, die Betriebe zu erfüllen haben. Hast du ja gerade auch gesagt, die Spielregeln. Aber was habt ihr denn als Verband? Müsst ihr Rahmenbedingungen schaffen. Das ist ja auch von Jörg Sonnenberg zum Beispiel angesprochen worden eingangs. Was habt ihr denn in Rahmenbedingungen jetzt für die Schadensteuerungsbetriebe erreicht und verbessert?
Also, konkret. Lass mich ein bisschen, wo kam das her? Das heißt, es wurden die neuen Verträge versendet und dann kam direkt Haftung für uns als Betriebe und Datenschutz und alles, wie es für uns negativ geregelt, das haben wir natürlich aufgerissen. Deswegen greife ich gerade die 21 Seiten auf. Wir haben die Vertragsergänzung waren bei mir, glaube ich, 4 oder 5 Seiten. Die habe ich dann auch von der bekommen, habe die durchleuchten lassen und wir haben uns die Themen um Haftung, das heißt Haftung hier bei SLA-Verstößen etc. kennst du wahrscheinlich auch durch deine Recherche.
Ja, das sind diese 10.000 und 1.000 Euro bei Leistungsverstoßen.
Diese Themen haben wir auch juristisch bewerten lassen. Ich rede jetzt, deswegen wundere ich mich gerade über 21 Seiten. Ich habe 5 Seiten, wie viel das waren, oder 4. Über alle anderen Themen kann ich dir gar nicht so sagen.
Ja, es geht um die Leistungs... Die Innovation also, angepasst sind die 21 Seiten, ist der neue Vertrag. Also alles in allem, mit Tarifverträgen, also nicht nur die Änderung.
Was ist davon neu? Aber ich rede jetzt hier, in der Vertragsergänzung ging es halt um Haftung, um auch nicht klar definierte, um auch, wer haftet und wer haftet nicht. Mhm. Und die Datenschutz, Subunternehmer etc., alles, was da reinfloss. Und das haben wir beleuchtet und da haben wir, die Dinge haben wir ja angemeckert. Und nach vielen Gesprächen hin und her hat es halt eine Vertragsergänzung gegeben. Aber deswegen wundere ich mich, die 21 Seiten, die sind mir...
Kann ich dir gleich zeigen.
Ja. Und die Themen sind halt für die Mitgliedsbetriebe, haben wir aufgegriffen und verbessert worden. Mhm. Also in Richtung Haftung, in Richtung Datenschutz, in Richtung, Haftungsgrenzen und all diese Geschichten, das ist also alles verbessert worden.
Okay, also das heißt, du sagst, ihr habt euren Job gemacht. Henning, du hast dir die Verträge angeguckt. Wie fällt denn so ein bisschen deine Einschätzung dazu an?
Michael, du hast gerade in verschiedenen Punkten ein Grundbedürfnis von Menschen angesprochen, und zwar Sicherheit an verschiedenen Punkten. Und ich glaube, ein großer Grund, warum Menschen einen Steuerungsvertrag abschließen, ist eben die Befriedigung dieses Grundbedürfnisses Sicherheit. Ich habe einen sicheren Partner an meiner Seite, der mir sicher die Aufträge zuspielt, dass ich eine sichere Auslastung habe. Und in meinen Augen ist dieses Sicherungsargument eben nur in den Köpfen da und nicht tatsächlich, weil um dieses Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen, fehlt es in meinen Augen in dem Vertrag an einer konkreten Volumenzusage auf der einen Seite und an einer verlässlichen Stundenverrechnungssatzvereinbarung auf der anderen Seite. Das haben wir in den Verträgen, jedenfalls die ich gesehen habe, ist das nicht der Fall. Und das führt eben auf der anderen Seite zu einer großen Abhängigkeit, weil wenn ich mich einmal in diese Abhängigkeitsspirale Schadensteuerung begebe und wenn ich wirklich zu einem sehr, sehr hohen, überragenden Anteil davon partizipiere, also 80% Auslastung nur durch die Schadensteuerung habe, dann hat der Schadensteuerer natürlich in der Hand, einen nicht vereinbarten Stundenverrechnungssatz mal eben anzupassen, was ja auch passiert ist. Es sind ja, soweit ich das beurteilen kann, sind die Stundenverrechnungssätze aufgrund der veränderten Bausteine angepasst worden und ich glaube, wirtschaftlich zu Lasten der Betriebe angepasst also worden.
Wir haben jetzt nur ein Beispiel, zum Beispiel eine einseitige Stundenverrechnungssatzreduzierung gab von 117 auf 97 Euro. Und das war dann sozusagen der Ausgangspunkt, wo man gesagt hat, so das ist, wollen wir haben. Und dann wurde gesprochen und diskutiert.
Ja, das Gegenargument war dann, dass die Mobilität natürlich vergütet werden kann, in dem Fall, die nicht mehr kostenlos ist, aber da steht kein Verhältnis zu dem Rabatt, den ich auf der
einen Seite... In dem Fall sind 6 Euro als 5%, die eben dann daran gegeben werden. Soll ich das
sowas sagen? Na, ja, klar. Um das Thema Stundenverrechnungssätze ist ja nicht unsere Baustelle. Nochmal, der Betrieb als Empfänger dieses Auftrags, der muss für sich entscheiden, ist das dieses Konstrukt für mich tragbar oder nicht. Jetzt gibt's da die andere Geschichte, Stundenverrechnungssätze stand nicht in dem Vertrag, aber es hat mir kein Betrieb gemeldet, dass da Probleme sind. Also wir haben
also was mir gemeldet wurde, gar nicht bewusst.
Was mir gemeldet wurde, war diese Friss- oder Stirb-Mentalität, die haben wir auch kommuniziert. Bei allen anderen Fragen würde ich sagen, ich finde es immer ein bisschen komisch. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten jetzt hier auch jemanden von der Innovation Group, den kann man befragen.
Ja,
kann
dazu wir haben was ja in sagen. Dresden diskutiert.
Letztendlich, das Thema haben wir auch aufgegriffen. Da haben wir gesagt, es kann nicht sein, weil wir stehen zu dem kooperativen Schadenmanagement, da kann ich nicht sagen, friss oder stirb, ohne irgendwas zu erklären etc. und haben halt für die Mitgliedsbetriebe, die wollten hier Gespräche auf Richtung Carsten Stöcker, Marc Alagna etc. Ins Leben gerufen, weil wir halt wollen, dass dieses Thema erklärt wird und der Betrieb nicht hier als Nummer friss oder stirbt. Das geht nicht. Und das wurde uns gemeldet halt von den Betrieben und das haben wir auch sofort
aufgegriffen. Aber müsstet ihr nicht als Verband dafür sorgen, dass die Stundenverrechnungssätze Teil des Vertrages werden?
Nein, der Verband kann sich um solch kein Verband hat einen Stundenverrechnungssatz zu bewerten. Das ist eine.
Nee, es geht nicht um den Stundenverrechnungssatz,
sondern um die Mechanismus. Fixierung, um die vertragliche Vereinbarung. Soweit ich informiert bin, gibt es keine vertragliche Vereinbarung über einen Stundenverrechnungssatz. Im Sinne dessen, dass die Partner sich eben daran gebunden fühlen. Es gibt eine Bestätigung der Innovation Group in dem Fall, wo dann drin steht, übrigens, wir schlagen euch einen Stundenverrechnungssatz von x Euro vor.
Also jetzt werdet ihr es mir nicht glauben, das Thema ist nicht an mich herangetragen worden.
Weil den Betrieben das nicht bewusst ist.
Also nochmal,
das Thema also der Wortlaut der Kommunikation der Innovation Group, und jetzt ist tatsächlich Marc Alagna nicht hier, aber der Wortlaut, der mir vorliegende Wortlaut der Innovation Group hinsichtlich der Stundenverrechnungssätze ist keine Vereinbarung in dem Sinne, dass die nicht jederzeit von der Innovation Group heute oder morgen wieder verändert werden kann. Das ist ein Angebot, zu dem Stundenverrechnungssatz zu reparieren. Das Angebot kann morgen verändert werden. Und zwar entweder höher oder tiefer. Es ist keine Vereinbarung im Sinne von, wir vereinbaren uns jetzt auf einen Zeitraum von einem Jahr, das ist der Stundenverrechnungssatz, ist jetzt x ein Jahr lang und dann sprechen wir wieder. Sondern, da steht nur drin, übrigens, wir schlagen vor, Stundenverrechnungssatz ist jetzt, ich sag jetzt mal 100 Euro, 120 Euro, und da kann die Inno morgen herkommen und sagen, ach übrigens, jetzt sind es nur noch 95.
Das ist kein Problem. Das ist vielen Betrieben, mit denen wir jetzt gesprochen haben. Es waren, glaube ich, 24, 25 Betriebe, mit denen wir gesprochen haben. Da waren Betriebe dabei, die sehen das sehr kritisch. Es waren aber auch Betriebe dabei, die hatte Reinhard uns nochmal freundlicherweise mit auf den Weg gegeben, dein Vorstandsvorsitzender, die wir dann angerufen haben. Und niemandem war bewusst, dass dieser Stundenverrechnungssatz gar kein vereinbarter Stundenverrechnungssatz ist, sondern eigentlich eine Bestätigung, du musst mich korrigieren, eines Angebotes, die am nächsten Tag wieder anders sein kann. Die spannende Frage ist ja, was wollen Innovation Group mit diesem Basistarif? Wenn der jetzt geflutet wird, passt natürlich die ganze Mischkalkulation in den Betrieb nicht mehr. Wenn ich jetzt im Stundenverrechnungssatz zugestimmt habe, der deutlich niedriger ist unter dem, was ich eigentlich brauche, weil ich gedacht habe, na ja, gut, den Komfortstundenverrechnungssatz habe ich ja noch und ich habe ja noch die anderen Schadensteuerer, aber dann kommen auf einmal ganz viele Allianz-Direktschäden auf diesen Basistarif, dann haben die dann geraten die Betriebe doch in Schieflage.
Also nochmal, hier ging es ja eigentlich um Herausnahme von Bausteinen aus den Komfortstunden. Wo ist denn dieser, wo kommt der denn her? Da musste ich war ja irgendwann mal auch mal dabei und dann musstest du halt in diesen Mobilität und alles musste halt in diesen Stundenverrechnungssatz rein. Wenn jetzt diese Bausteine nicht mehr da drin sind, aber letztendlich muss der Betrieb mit der Innovation darüber verhandeln, wie viel sind mir das denn wert und mache ich das oder mache ich es nicht? Die andere Geschichte, wenn mir also irgendeine Einigung muss da ja stattgefunden haben. Zu, weiß ich nicht, wer. Also das Thema ist nicht an mich herangetragen worden. Deswegen kann ich dir nicht sagen, wenn das aus der rechtlichen Seite so ist, dass das morgen wieder gekippt werden kann. Ich bin kein Jurist, aber dieses Thema ist ja gar nicht an mich herangetragen worden.
Ich wiederhole mich, aber ich glaube, dass den Betrieben das gar nicht bewusst ist. Wie schätzt du das ein, Henning?
Glaube ich auch. Ja. Ich glaube, dass die denken, dass die jetzt eine vertragliche Vereinbarung geschlossen haben, dass dieser Stundenverrechnungssatz eben so ist, wie er ist. Nochmal, ich kann nur über das sprechen, was mir vorgelegt worden ist. Das ist natürlich nur eine Teilmenge aller Verträge, die existiert, aber da war in keinem einzigen Fall es so, dass es eine vertragliche Vereinbarung über eine Laufzeit, über einen entsprechenden Stundenverrechnungssatz gibt. Geht gar nicht darum, dass natürlich müssen die das individuell selber aushandeln, den Stundenverrechnungssatz. Um die Höhe geht's nicht. Weil wir reden um das Thema Sicherheit und Verlässlichkeit und Planungssicherheit.
Aber da wäre es doch schön gewesen, wenn wir Marc Alagna oder sowas hier gewesen wären.
Wir haben Marc Alagna, wir können ja nicht in jede Sendung Marc Alagna einladen und ich weiß auch nicht, ob wir dann mit dieser Antwort, die immer sehr politisch ist, dann auch was anfangen können. Aber Grüße nach Stuttgart. In der nächsten, übernächsten Sendung laden wir bestimmt auch wieder Innovation Group ein. Aber wir haben ja einen Betrieb hier, der mit Innovation Group zusammenarbeitet. Das ist Steven. Wie hast du denn so diese Prozesse empfunden und die Diskussion über den Stundenverrechnungssatz? Und ist dir bewusst, was wir hier gerade diskutiert haben?
Also grundsätzlich ist mir das bewusst. Da muss ich mich auch recht geben, das sind so die unternehmerischen Entscheidungen, die ich selbst treffe und die ich auch selbst einschätzen muss, was ist für mich okay, was ist für mich nicht okay. Ich habe meinen Betrieb auch so strukturiert, dass eine ausgewogene Kundendiversität herrscht, dass ich nicht die Abhängigkeit von einer Innovation oder von einem Hook oder von irgendwas
anderem habe. Also achte schon darauf, welcher Auftraggeber welchen Anteil
das
hat.
Das habe ich mal so gelernt und das hat sich in der Praxis auch gut durchgesetzt, dass das so eigentlich die wichtigste Säule in dem Betrieb ist, weil ich glaube, das wissen wir auch alle ganz gut, wie schnell was kippen kann. Zum Beispiel der Stundenverrechnungssatz, der innerhalb dann kürzester Zeit vielleicht noch unten korrigiert werden kann. Macht das überhaupt noch Sinn für mich? Kann ich davon zurücktreten? Ich kann zurücktreten, dann mache ich halt mit einem anderen Kunde, deswegen ist das für mich wichtig. Die Schadensteuerung an sich ist natürlich von unserem Betrieb auch eine tragende Säule. Das gebe ich ehrlich zu. Da arbeiten wir auch gut drin. Wir sind damit auch zufrieden. Ich kenne auch die Nachteile. Und das ist jetzt auch außerhalb der Verbandsarbeit. Das habe ich schon immer so gemacht, ob es ein Mitarbeiter ist, ob es ein Kunde ist, ob es ein Autohauskunde, ein Privatkunde oder ein Steuerer ist. Ich mag eine offene und ehrliche Kommunikation. Und wenn ich in eine Verhandlung gehe mit einem Großkunde, dann erkläre ich denen auch offen und ehrlich, was wir leisten, was wir können, was wir bringen. Und muss ehrlich zugeben, dass wir eigentlich die letzten Jahre noch nie ein Problem hatten mit Verrechnungssatzverhandlungen. Man geht natürlich immer mit einem Wunsch in irgendeine Verhandlung rein und irgendeinen Kompromiss muss jeder eingehen. Das ist halt so. Aber grundsätzlich ist das so, dass wir mit dem, was wir tun, glücklich sind. Das ist okay. Aber Schadensteuerung ist nicht ausschließlich das, was wir jetzt nur betreiben, sondern es sind auch andere Säulen mit dabei. Und so haben wir da eine ganz gute Unabhängigkeit.
Es gibt ja zwei Faktoren. Du bist einmal Fix Auto, Mitglied bzw. Franchise-Nehmer von Fix Auto Deutschland. Macht es dir da, fällt es da leichter? Wir haben in einer Sendung zum Thema Marktkonsolidierung mit Reude Lange gesprochen. Dort wird ja auch über Stundenverrechnungssätze gesprochen und auch über Reparaturvolumen. Gibt es da eine Korrelation? Fällt es dir leichter, als Fix-Auto-Betrieb dort vernünftige Konditionen zu bekommen?
Das ist schwer zu beantworten. Also wir hatten schon vor dem Eintritt ins Fix-Auto-Netzwerk, hatten wir schon die Verträge alle gehabt. Also war das jetzt für uns nicht dieser Punkt gewesen, zu sagen, ich trete dem Netzwerk bei, um in die Steuerungsverträge ranzukommen. Das war bei uns schon lang vorher ein Thema gewesen. Bei uns ging es ausschließlich wirklich um diesen Netzwerkgedanke an sich. ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass bei einem Volumenkunde, ob es jetzt eine Inno, ob es eine Hook oder wer auch immer ist, dass das natürlich anders ist, als wenn ich jetzt als Ditzu und Karosserie und Lack Einzelbetrieb auftrete oder ob ich Teil einer Kette bin. Das ist mit Sicherheit.
Ihr seid stärker als Gemeinschaft.
Mit Sicherheit ist das ein einheitliches System. Wir sind hier ein Identica-Betrieb. Das ist, denke ich mal, in der Art gleichzusetzen. Da steckt ein Netzwerk dahinter. Die Betriebe, die sind einheitlich strukturiert. Wir reden über Zertifizierungen, über Prozesse. Also ich denke, das wird schon mit in Verhandlungen mit einfließen. Also nicht offensichtlich zu mir, aber im Hintergrund mit Sicherheit wird das anders bewertet.
Okay. Arndt, wie blickt ihr auf die Diskussion vom ZKF? Der ZKF ist ja nun mal Branchenverband, Wirtschaftsverband, hat mit dem Thema Schadensteuerung eigentlich jetzt politisch was zu tun natürlich. Wie bewertet ihr das?
Grundsätzlich sehen wir uns ja als Verband für alle Betriebe, egal ob jetzt gesteuert, frei oder wie auch immer, ne? Dass die Interessen da im Markt platziert werden müssen und dass wir versuchen, mit allen Marktteilnehmern das Beste für die Betriebe herauszuholen, das liegt auf der Hand. Was uns zugetragen wurde, gerade hier, was das Thema Innovation Group anging, ist es so, dass sich die Firmen, die sich also bei uns dann gemeldet haben diesbezüglich oder Feedback gegeben haben, eher angefressen waren, weil die Art und Weise, wie da vorgegangen wurde, mit Gerüchteküche, die im Hintergrund lief und dass Informationen nicht wirklich kommuniziert worden, sondern dass man immer nur über Gerüchte gesprochen hat, hat bestimmt nicht gut getan. Und die dann Post bekommen haben, die wurden mehr oder weniger mal eben vor veränderte Tatsachen gestellt. Und das ist halt negativ aufgekommen. Das wurde mir halt viel reflektiert. Dementsprechend sehen das auch meine Vorstandskollegen so, dass die Art der Kommunikation und Art der Vorgehensweise nicht sauber ist. Also das kann man besser machen. Und nochmal, ich habe schon immer gesagt, ich persönlich mache ja keine Schadensteuerung bis auf die Eurogarant. Ich kann aber durchaus verstehen, dass Betriebe das tun. Und wenn das gut funktioniert und man damit ein Grundrauschen hat, dann ist das bestimmt auch eine Ergänzung, die man betriebswirtschaftlich für sich selber treffen muss. Das kann auch nicht irgendeiner für einen vereinbaren. Das muss immer jeder Betriebsinhaber oder jede Betriebsinhaberin selber machen. Das ist gar keine Frage. Aber wir sehen es halt schon kritisch, wenn grundsätzlich das ganze Thema Schadensteuerung immer mehr zunimmt. Immer mehr Gruppen sich bilden, der ganz kleine freie Betrieb, der alleine da steht, immer mehr in den Sturm gerät. Und das ist, glaube ich, keine gesunde Geschichte. Wir sehen das ja auch so, wer geht dann heute noch zum Metzger? Alle gehen sie nur noch an die Aldi-Theke oder beim Lidl oder sonst wo einkaufen. Und das ist, glaube ich, auch nicht gesund, denn die Qualität leidet nachher an manchen Stellen. Ich will das jetzt nicht hier grundsätzlich sagen, dass die Qualität in einem Schadensteuerungsbetrieb leidet, aber dieses noch, wo der Unternehmer dahinter steht, die Unternehmerin, und sagt, ich stehe mit meinem Namen dahinter und sehe zu, dass das alles gut funktioniert und verhandle noch individuell mit all den Marktteilnehmern und werde dann bestraft, indem man mir Rechnungsprüfungsberichte vorwirft, Zahlungen nach Wochen noch nicht erfolgt sind und immer wieder Ausreden kommen, ja, wir haben nicht genug Personal, wir haben nicht dies und das. Das wissen wir auch, dass das so ist. Ist aber für so einen Betrieb einfach tödlich, wenn das dann massenhaft stattfindet und ich dann da mehrere Rechnungen offen habe.
Naja, wir haben ja vor allen Dingen auch das Thema Investitionsfähigkeit. Wir sprechen gleich noch in der letzten Runde über die Zukunftsthemen. Da muss ja auch noch Geld in die Hand genommen werden, um eben auch investieren. Ich will nochmal auf den Punkt der Art und Weise zurückzukommen, weil unsere Recherche auch immer so ein bisschen, deswegen ist das ganz gut, dass du das gesagt hast, dass der BVDP da reingegangen ist, dass das Gefühl da war, bei unseren Gesprächspartnern zumindest, dass da sich sehr viel Marktmacht gerade zusammenbraut. Es ist ja tatsächlich so, dass Innovation Group jetzt zuletzt die HDI übernommen hat, das Werkstattnetz SSV und dort sozusagen dann nochmal 1200 Werkstätten zusätzlich zu den schon bereits vorhandenen 3000 Werkstätten von Innovation Group dazugekommen ist. Das ist schon eine ordentliche Marktmacht. Man geht so, glaube ich, von 7.000, 8.000 Reparaturbetrieben in Deutschland aus. Ist die Zahl richtig? So ungefähr, da wären wir bei 50%. Henning, ist das ein kartellrechtliches Thema?
Kartellrechtlich relevantes Thema tritt immer auf, wenn ich eine marktbeherrschende Stellung habe. Da geht man von einem mindestens 40-prozentigen Anteil aus. Wenn ich jetzt sage,
den habe ich hier überschritten mit 50%, dann wäre es ein kartellrechtliches Thema. Aber ich glaube, man muss die Kfz-Betriebe in ihrer Gesamtheit betrachten. Dann habe ich nämlich mehr als 8.000. Ich habe zwar 8.000, die sich spezialisiert haben auf das Thema Unfall.
Die waren, glaube ich, bei 40.000 in Deutschland oder 38.000 irgendwie so.
Dann ist es kartellrechtlich wieder irrelevant. Mhm. Wir haben das bei Control Expert Allianz gesehen, da war es kartellrechtlich relevant. Da hat das Bundeskartellamt sich hergestellt und musste das prüfen. Ich glaube, das ehrlicherweise ist hier nicht der Fall, nein.
Okay, also wir werden, ich glaube, das Thema Schadenmanagement hat so viel Potenzial, da kann man sozusagen ganze Sendungen, Sendereien füllen. Das war jetzt sehr viel Schadensteuerung, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man offen über diese Themen diskutiert, die Argumente abwägt und dann jeder sich seine Meinung bilden kann, weil das Voraussetzung ist für seine unternehmerische Entscheidung, oder Michael?
Vielleicht noch ein Satz, der Arndt hat gerade gesagt, dieser Flurfunk, der ist natürlich immer schädlich gewesen. Gerade die Stimmung heizt sich immer mehr auf. Die Entwicklung haben wir letztes Jahr im November, glaube ich, gehabt oder Ende November, wenn die Entwicklung die immer weiter aufheizt und sagen, solche Themen, wenn die an uns herangetragen werden, wir greifen die ja auf. Mhm. Das ist ja unsere Kernaufgabe, zu sagen, wie geht man mit den Werkstätten um zum Beispiel und sagen, okay, das funktioniert halt nicht. Wir wollen schon Gespräche auf Augenhöhe haben. Da ist es schon nicht hilfreich gewesen. Ich sag mal, dann lieber den Hörer in die Hand nehmen und entweder bei der Innovation anrufen und sagen, was ist denn da los? Erklär mir das mal, was da los ist. Oder hier vielleicht beim Verband und sagen, ja, aber, erklär mir mal, was da los ist. Ich höre da das eine oder andere. Und das Hören alleine, der eine hört das, der dichtet das noch dazu oder der gibt seinen Teil noch dabei und dann haben wir hinterher eine aufgeheizte Stimmung, die dem Ganzen auch nicht unbedingt förderlich ist.
Blöde ist nur, wenn in Stuttgart keiner den Hörer abnimmt. Also wir hatten ja mit die Gespräche mit den Betrieben, die da genau das Gefühl haben, was du jetzt gerade beschreibst. Also das ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Wenn da keiner auf einen eingeht, dann hat man natürlich, sucht man sich ein anderes Ventil. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt an der Stelle gewesen. Aber der Markt hat sich weitergedreht. Wir werden jetzt sehen, was in den nächsten Monaten passieren wird. Wir haben natürlich nicht nur Schadensteuerungstermine, Themen hier heute bei unserem Termin, bei unserer Talkrunde, sondern wir haben noch viele andere Themen. Die wollen wir gleich noch kurz anreißen. Zuvor gehen wir aber nochmal in die Reklame und sind damit unserer Abschlussrunde gleich wieder da.
Wir sind Mobilitätsexperte. Kundenzufriedenheit ist unser Anspruch. Wir managen Fuhrparks jeder Größe. Wir elektrisieren. Wir sorgen für Mobilität.
Wir werfen zum Schluss unserer Sendung noch einen kurzen, kompakten Blick auf die Zukunftsthemen hier bei Identica Sonnenberg in Kassel in unserer Talkrunde. Die Themen, die sehr relevant sein werden, heute und vor allen Dingen aber morgen. Henning, da ist zunächst ein schadenrechtliches Thema, was wir haben, das sich nennt Regress der Kfz-Versicherer. Da hat sich sehr viel geändert in den letzten 2-3 Jahren. Es wird einen großen Einfluss geben, muss mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, beim Thema Kalkulation von Haftpflichtschäden. Ist das richtig? Man wird in Zukunft mehr darauf achten müssen, nach Gutachten abzureparieren.
Das war immer schon brutal wichtig, natürlich eine externe, neutrale Kalkulationsgrundlage zu haben, auf derer man dann in der Lage war, die Reparatur durchzuführen. Aber ja, richtig, die Spielregeln haben sich geändert. Das Spiel ist länger geworden. Wir haben früher immer nur den Hinweg betrachtet, den Hinweg der Schadenregulierung. Also die Geschichte kommt in die Werkstatt, ein Schaden wird repariert, abgerechnet Feierabend. Jetzt ist durch die BGH-Entscheidung aus dem mittlerweile vorletzten Jahr, 16. Januar 2024, ist der Rückweg dazugekommen, nämlich der Regress. Also der BGH hat verkürzt gesagt, Versicherer, ihr könnt diese ganzen Spielchen-Kürzungen nicht mehr machen, funktioniert nicht mehr. Wenn ihr wirklich meint, dass da zu viel berechnet worden ist, holt euch das Geld bitte von der Werkstatt wieder, auf dem Rückweg, also der zweiten Halbzeit, aber lasst den Geschädigten draußen. Und dieser Regress, dieser Rückweg ist für die Betriebe dann nicht zu gewinnen, wenn sie keine verlässliche Kalkulationsgrundlage eines neutralen Dritten haben, nämlich eines Sachverständigen. Und wir haben, keine Ahnung, hunderte, ich würde sagen fast tausende Verfahren, Regressverfahren mittlerweile über unsere Schreibtische laufen. Und da wird das ganz deutlich, wie wichtig das ist. Wie wichtig es ist, dass ein Schaden schon im Auftrag auf Basis eines Sachverständigengutachtens repariert wird. Also der Auftrag lautet Reparatur laut Sachverständigengutachten, weil auf dem Rückweg beim Regress die Werkstatt hinterher sagen kann, ja, ich verstehe, was du meinst, Versicherer, aber schau mal, ich habe genau das getan, wozu der Kunde mich beauftragt hat, nämlich den Schaden zu reparieren laut Gutachten. Wenn ich das nicht mache als Werkstatt, also wenn ich nicht auf Basis des Gutachtens repariere, wenn es vielleicht gar keins erst gibt oder wenn ich mich dazu gar nicht beauftragen lasse oder wenn ich vom Gutachten abweiche, dann bin ich am Ende des Tages nicht geschützt und habe dann im Regress das Problem. Im Übrigen sehen wir das auch mittlerweile bei Partnerbetrieben von Versicherern, die dann im Regressprozess angegangen werden. Also auf dem Hinweg zu sagen, okay, wir regulieren das, aber jetzt wird im Rückweg wird bei Partnerbetrieben regressiert.
Welche Versicherer sind da zu nennen, die da aktiv sind? Besonders aktiv?
Besonders aktiv in der beim Regress ist der LVM. Seit 5 Jahren machen die das relativ erfolgreich. Die Allianz ist bisschen zurückhaltend, die sammeln so und gucken sich an, wo haben wir da so Klumpenausfälle oder Klumpenprobleme und gehen die jetzt gesammelt an. Die wollen, soweit ich das weiß, sich nicht in so kleine Auseinandersetzungen auf Amtsgerichtsebene einlassen, sondern wollen dann, wenn, dann einen Betrieb mit, keine Ahnung, 100 gesammelten Fällen konfrontieren und das dann auf der Landgerichtsebene machen. Und die Huck Coburg ist auch vor einiger Zeit ins Rennen eingestiegen. Die kriegen allerdings aktuell ziemlich offene blutige Nase, weil die Abtretungserklärungen nicht richtig formuliert sind. Aber eigentlich sind sehr viele Versicherer mittlerweile dabei, zu regressieren, weil sie auch einfach rechtlich keine andere Möglichkeit mehr haben. Der BGH hat ja die Tür für die Rechnungsprüfung zugemacht.
Was unternehmen die Verbände an dem Punkt? Wir haben schon 2016 beim Schadentalk auf der Automechanika darüber diskutiert, eine Schlichtungsstelle einzurichten. 2024 hat selbst Stefan Arz das mal ins Spiel gebracht und gesagt, das Thema Rechnungskürzung war aus Sicht seinem Blickwinkel ein großer Fehler. Das Spiel geht weiter, nur eben vor dem Hintergrund Regress. Was werdet ihr unternehmen, um da die Betriebe auch mehr zu schützen oder zu unterstützen?
Also ich habe noch im November in München mit Stefan Arz 3 Stunden zusammengesessen, wo wir genau über solche Themen gesprochen haben, wo auch klipp und klar geklärt wurde, dass das, was Kontrollexpert teilweise macht, nicht fachlich richtig begründet ist, was da passiert, viel Dunkelverarbeitung läuft, Parameter nicht richtig gestellt und gesetzt werden. Und das zu diesen Problemen führt und dass wir da das Gespräch weiterführen, da sind wir auch noch weiter dabei. Wir werden auch demnächst noch einen Termin wohl bei Kontrollexpert mal haben, um auch da Themen zu platzieren. Man muss nur mal schauen, wie aktuell es dann noch ist, wenn wir das machen und was bis dato so passiert ist. Einer der Vorgenannten, der gerne in den Regress geht, den haben wir ja vor kurzem besucht. Und da war genau das Thema, wir wollen die Glücksritter aus der Schadenregulierung raushaben. Und es würde eine Scheinsicherheit entstehen, wenn wir mit Zuhilfenahme des Rechtsbeistands und des qualifizierten Sachverständigengutachtens reparieren. Selbstverständlich, wir reparieren, wie es im Gutachten ist. Wir machen alles, was da drin steht, und in der Rechnung steht nichts drin, was wir nicht durchgeführt haben. Auch das habe ich schon klipp und klar gesagt. Wir stellen uns vor keinen Betrieb, der eine fehlerhafte Abrechnung macht oder Arbeiten berechnet, die er nicht durchgeführt hat. Das ist vollkommen unstrittig. Aber dieses Thema hier heranzugehen, wir wollen Regeln aufsetzen, wie wir denn die Schadenabwicklung verbessern können, damit sie gut läuft, damit sich alle dran halten und für alle verbindliche Regeln bestehen. Auch an dem Thema sind wir dran. Solange das aber noch nicht der Fall ist, bleibt nichts anderes übrig, als einen Fachanwalt an Bord zu haben und dieses scharfe Schwert des Sachverständigengutachtens in der Hand zu haben. Zurzeit, Stand heute, kann man noch von Verbandsseite keine andere Empfehlung aussprechen. Grundsätzlich sind wir alle daran interessiert, dass es besser wird. Und es ist auch wichtig, dass es besser wird. Aber man muss mal schauen, was sich dieses Jahr da entwickelt.
Das ist die Komplexität.
Wir sind mit allen Marktteilnehmern im Gespräch und kann nur sagen, dass ja, irgendwo muss es ja weitergehen, weil es kostet bei allen ja nur Riesenaufwand. Diese Bürokratie, die wir im Betrieb haben, die ist ja eine Katastrophe.
Naja gut, die Dokumentationspflichten, die Henning Hamann
ja, das kommt ja auch noch dazu.
Das ist natürlich immens. Schließt ihr euch da an vom BfL?
Wir schließen uns an und natürlich Aufklärung, Sensibilisierung der Betriebe. Ne? Das ist halt immer wiederkehrend, dass man da von vornherein schon richtige Wege geht.
Ein nächstes Zukunftsthema, was wir haben, ist das Thema Automatisierung. Also da werden wir in diesem Jahr sicherlich auch noch viel hören und viel sehen. Bei der Automechanika in Frankfurt in diesem Jahr wird sehr viel Robotik zu sehen sein. Steven, was hältst du von Lackierrobotern?
In der Industrie ist das eine ganz tolle Sache. Die Entwicklung ist auch in unserem Bereich, in der reinen Fahrzeuglackierung, im Handwerksbetrieb, echt beeindruckend, was in der Kürze der Zeit so passiert ist. Es wird aber den Fahrzeuglackierer nicht ersetzen können. Also ja. Handwerk bleibt Handwerk. Wir bilden deswegen trotzdem unverkürzt aus. Und es ist eine gute Ergänzung, auch für größere Betriebe, wo immer wiederkehrende Teile sind. Das ist mit Sicherheit. Die Entwicklung wird mit Sicherheit auch weitergehen und noch perfekter werden, aber es wird den Fahrzeuglackierer nie ersetzen.
Schaust du das auf der Automechaniker an?
Ja, natürlich. Also wir sind da lang schon im Bilde. Wir begleiten da das ein oder andere Thema, wissen auch, um was es geht. Ich beobachte das auch so persönlich. Ich habe schon gesehen, dass die ersten Betriebe das eingeführt haben. Wird mal gucken, an welchen Details noch klemmt, aber auch das wird mit Sicherheit schnell beseitigt sein.
Kann das für Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber, die es noch 20 Jahre vor sich haben, eine echte Alternative zu Mitarbeitern werden? Wie schätzt du das ein?
Glaube ich nicht. Also meine Meinung, da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, den Lackierer, der in der Kabine steht, den finde ich einfacher, wie den, der die Vorbereitung macht. Also ich glaube, ich bräuchte ja einen Vorbereitungsroboter oder einen Karosserie-Bau-Roboter. Das wäre, glaube ich, die bessere Variante. Die Kabine will ja sowieso jeder. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass das dass uns das jetzt Konkurrenz macht. Das ist eine gute Ergänzung, mit Sicherheit, ja.
Okay. Wie schätzt du das ein für den Karosseriebaubereich?
Also ich meine, das, was Steven jetzt hier im puncto Lack so sagt, das würde ich jetzt auch mal so einschätzen. Ich denke, dass die Entwicklung rasant vorangehen wird. Ich glaube, dass wir, ich sag mal, teilweise schon unterjährig irgendwelche Entwicklungsschritte sehen, die schon beeindruckend sein werden. Beim Karosseriebauer oder, das weiß ich nicht, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass irgendwann mal ein Roboterkollege mit menschlichem Antlitz am Blech steht und fängt an, irgendwas auszubeulen und muss gucken, wie er einen Punkt setzt, um ein Blech zu beruhigen, weil da ein Frosch drin ist oder sonst irgendwas.
Ja, wir haben das
macht komplexe Rückverformungsarbeiten. Das sehe ich noch schwierig, als schwierig und an. Also,
du musst auch, glaube ich, mal ehrlich, also man muss das auch mal ganz ehrlich aus der Praxis beurteilen. Alle tollen Geräte, Errungenschaften, Erfindungen, die sind am Anfang immer toll, aber funktioniert es im Alltag wirklich störungsfrei?
Ja, das ist die Faszination der
Technik. Was sind Wartungskosten, was sind Reparaturen? Ja. Das geht ja bei Kleinigkeiten los wie mit der Daisy Wheel. Wenn alles funktioniert, das ist eine ganz tolle Sache. Wenn es nicht funktioniert, steht der Betrieb mit einmal still. So, was ist dann? Also das sind so Dinge.
Ja, es entstehen nachher Abhängigkeiten, die, glaube ich, auch gefährlich sind. Und man sieht es ja selber alleine schon, wo von Kollegen die Systeme gehackt werden und man ist 2 Monate arbeitsunfähig. Da fängt es schon mit an, wenn dann auch der Lackierroboter zum Beispiel nicht mehr funktioniert, den nicht mehr programmieren kann, gibt's dann bin ich froh, wenn es noch jemanden gibt, der eine Pistole in die Hand nehmen kann.
Ist das okay? Bei der Versicherungswirtschaft, lieber Michael, da haben wir ja eher das Thema KI. Also das haben wir auch bei den Betrieben, gerade was so das Thema Sprachassistenz angeht. Aber in der Versicherungswirtschaft wird das manche reden von einem echten Game Changer. Momentan diskutieren wir das sehr intensiv beim Thema Schadenkalkulation über Bilder, aber auch weitergehend über Automatisierung. Mit welchen Entwicklungen rechnest du da?
Also ich sehe eine Entwicklung sehr kritisch und das ist so das Thema
du hast einen Schaden, ich schicke dir jetzt eine Meldung auf dein Handy, du machst 3 Fotos, da kommt eine Kalkulation zurück, KI generiert etc., was weiß ich was, und da steht schon direkt ein Knopf auszahlen. Mhm. In Zeiten der Echtzeitüberweisung brummt dann noch mein Handy und ich freue mich, ich habe jetzt Geld. Für mich stellen sich da viele Fragen raus. Jetzt bin ich ja froh, dass wir hier den Henning sitzen haben als Jurist, der kann vielleicht die eine oder andere Frage aufgreifen und sagen, so, jetzt habe ich ein beschädigtes Fahrzeug, was passiert denn, wenn ich nicht reparieren lasse, fiktiv abrechnen lassen, mir fehlt noch mal jemand in das Auto rein, was passiert denn dann?
Die
Vorschadensproblematik. Die zweite ist der Zugriff zum Kunden. Ich habe den als weder der Anwalt noch der Sachverständige noch der Betrieb hat der Zugriff zum Kunden. In dem Moment weiß ich ja gar nichts von den Schaden als Betrieb. Der Kunde ist weg. Der hat abgerechnet etc. Wenn der Kunde aber in meinen Betrieb kommt, darf ich den als Werkstatt darauf aufmerksam machen, was ist ein, ich weiß jetzt nicht, was du mir gleich erzählst zu dem Vorschaden-Thematik, darf ich den darauf aufmerksam machen? Lieber Kunde, wenn du noch einen Schaden hast, dann denk bitte daran. Oder geht das schon in dem das Thema verbotene Rechtsberatung? Das zweite ist Sicherheitsaspekt auf den Straßen. Wir haben ja nicht nur mehr in der Premium-Klasse Fahrerassistenzsysteme, Spurhalteassistenten und alles, was da reinkommt. Und nicht jeder Anstoß am Stoßfänger oder gegen den Radarsensor etc. führt der automatisch zu einer Fehlerlampe, die im Fahrzeug leuchtet. Was passiert denn mit diesen ganzen Fahrzeugen, die nicht repariert werden? Haben wir hier ein Sicherheitsproblem auf den Straßen? Was ist mit Personenschutz, wenn der Querträger nicht ausgetauscht wurde und ist ja die Person, die vor das Auto läuft, immer noch so genauso geschützt, als wenn der Querträger seine Funktion haben würde, die Person zu schützen, über die Motorhaube vielleicht drüber hinwegzulenken. Das sind alles Fragen, die finde ich gerade auch vor dem juristischen Hintergrund sehr, sehr interessant. Was ist mit diesen ganzen Aspekten und wie gehen wir damit um? Denn es war ja noch nie so einfach wie jetzt mit der KI und allem, was dahinter steht, mit den Tools, zu sagen, auszahlen und fertig. Dann habe ich das Geld und dann ist gut. Und was ist, wenn der Schaden nur halb repariert wird, nicht fachgerecht repariert werden, nicht mit Herstellerdaten repariert wird? Das sind ja alles so Fragen, die kommen ja auf einen zu.
Die werden wir heute nicht alle erschöpfend beantworten können, aber vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, Henning.
Ja, ich versuch's. Nicht alles davon ist eine rechtliche Frage. Die Vorschadenproblematik ist, glaube ich, geklärt. Ja, wenn ich einen fiktiven Schaden habe und ich habe nochmal an der gleichen Stelle einen Schaden, dann bin ich verpflichtet nachzuweisen, wie der erste Schaden beseitigt worden ist. Kann ich das nicht, bleibe ich im schlimmsten Fall entschädigungslos vollständig. Das gilt auch dann, wenn ich es übrigens selber repariere. Also das ist ein Riesenthema und da müssen wir vielleicht alle zusammen auch ein bisschen mehr Aufklärung machen. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ist der Zugriff auf diesen Menschen, der dann weg ist. Wir haben vorhin gesagt, wo wandern die Schäden hin in die fiktive Abrechnung? Das ist ein gesellschaftliches Thema. Wenig Geld, dann ist das sehr verlockend. Ich kenne das aus dieser Fluggastrechteverordnung. Die Flugentschädigung ist ein großes Beispiel dafür. Schnelles Geld ist gutes Geld. Manchmal, man muss eben auch wissen, wenn ich diesen Service in Anspruch nehme, der fiktiven Abrechnung, Control Expert Allianz SE hat das ja jetzt schon seit Jahren eigentlich programmiert, habe ich immer noch die Möglichkeit, hinterher konkret abzurechnen. Ich muss sie nur wissen. Ja, also wie kriegt man das in die Köpfe der Geschädigten, dass die wirklich wissen, ja, ich habe zwar jetzt fiktiv abgerechnet, aber ich kann auch noch konkret abrechnen. Das ist auch wieder eine Frage der Aufklärung. Dritten Punkt, den du angesprochen hast, was ist mit Sicherheit? Es gibt die Straßenverkehrszulassungsordnung. Da steht drin, dass der Halter verpflichtet ist, sein Fahrzeug nur in einem der Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung entsprechenden Zustand zu bewegen auf der Straße. Da ist der Halter für verantwortlich. Wenn das jetzt die KI nicht richtig sauber herausarbeitet, das ist eine Frage der Regulatorik. Müssen wir uns mal Gedanken drüber machen. Ist das eigentlich richtig, dass eine KI hier entsprechende Schäden begutachtet? Wir haben jetzt ganz aktuell eine Entscheidung vom Landgericht Darmstadt auf dem Schreibtisch. Da hat das Landgericht Darmstadt in einem etwas anderen Zusammenhang jedenfalls gesagt, so, wenn der Sachverständige sich KI bedient, in dem Fall war es ChatGPT und andere Systeme, hat das Sachverständigengutachten darüber gemacht, dann ist das erstens nicht verwertbar, zweitens nicht zu vergüten, weil immer noch der Grundsatz gilt, dass der Sachverständige mit seinem Sachverstand das Sachverständigengutachten höchstpersönlich zu erstellen. Das ist eine höchstpersönliche Leistungsverpflichtung. Das haben wir in dem Fall natürlich nicht. Jetzt sagst du vielleicht, das ist auch nur eine grobe Kalkulation und das ist gar kein Gutachten, einverstanden. Aber dafür braucht es Regulatorik. Die haben wir nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht. Aber wir leben halt in einer Welt, wo der Herzspezialist aus New York über Da Vinci, ein ein OP-Roboter an einem offenen Herzen in München operiert. Warum soll nicht in 3 Jahren ein Roboter in der Werkstatt ein Blech ausbeulen? Das ist, halte ich für sehr wahrscheinlich, dass das passieren wird. Insbesondere vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel. Aber das sind alles Themen, die sind tatsächlich noch nicht geklärt. Und ich, keine riesengroße Glaskugel dabei, um da reingucken zu können, würde ich gerne machen. Aber ich sehe es ähnlich. Es ist eine riesengroße Gefahr natürlich. Aber das ist so ein bisschen ein gesellschaftliches Problem, wo man sagt, wenn ich es einfach mache, die Autos über die fiktive Abrechnung mir den Schaden auszahlen zu lassen, die Beule ist gar nicht so schlimm, das dicke Ende kommt erst noch. Die Frage, genau, die hattest du noch gestellt, ist das Rechtsberatung? Klar, das geht in den Bereich der Rechtsberatung. Das ist nämlich ein Problem, was gar nicht in dieser Sekunde entsteht, sondern erst später. Also das Problem, dass aufgrund eines Vorschadens der zweite Schaden möglicherweise nicht mehr abgerechnet werden kann, ist ein Problem, was erst später entsteht. Da kann man vielleicht allgemein mal den Hinweis geben, sich da mal fachkundig beraten zu lassen, aber man sollte als Werkstatt nicht den Fehler machen, selber in der Tiefe rechtlich zu beraten. Das wäre ein klarer Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz.
Aber Henning, es wäre natürlich schon so, dass man mit den Verbänden zusammen Aufklärungskampagnen fahren kann zu dem Thema.
Unbedingt, oder? Das ist das auch, da möchte ich auch für appellieren. Also das muss auf jeden Fall, muss hier Aufklärungsarbeit geleistet werden. Erstens, die erste große Aufklärungsarbeit, die Vorschadenproblematik, die den Versicherern sehr in die Hände spielt, die weniger auf dem Schirm haben. Wenn ich heute einen Schaden fiktiv abrechne, war das möglicherweise der letzte Schaden, den ich an diesem Fahrzeug jemals abgerechnet haben werde. Und im Übrigen, das größte Problem ist ja, dass diese Rechtsprechung der Vorschadenproblematik nicht am Eigentümer klebt, sondern am Auto. Das heißt, wenn ich einen fiktiven Schaden an meinem Fahrzeug nicht abrechne, fiktiv abrechne und den Wagen weiterverkaufe, dann wird der fiktive Schaden mit dem Autoverkauf weitergegeben. Und der Nächste hat dann das Problem. Ja? Wenn der jetzt einen Schaden an der gleichen Tür hat, dann wird ihm die Frage gestellt, sag mal, was war denn da für ein Schaden? Und möglicherweise weiß der das gar nicht, weil ich ihm das als Verkäufer nicht gesagt habe oder gedacht habe, es ist eine Bagatelle. Also das sind eine Fülle von Problemen, die es da zu klären gibt und über die man aufklären muss. Klar, das auf der einen und das große Problem eben, wenn ich über eine KI von Control-Experten und Allianz meinen Schaden kalkulieren lasse, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die ganzen Abzüge, über die wir uns immer unterhalten, schon einkalkuliert sind bei der Schadenerstellung. Also
als eben der Kontrollexpert,
es wäre jedenfalls sehr fernliegend zu glauben, dass es anders ist.
Ja. Also, dir geht die Arbeit auch nicht aus und uns der Diskussionsstoff nicht. Wir haben diese Sendung schon massiv überzogen, aber wir haben noch ein Thema, da möchte ich ganz kurz noch drauf kommen. Wir haben im Januar die Entscheidung gehabt vom Deutschen Verkehrsgerichtstag zum Thema Gebrauchteile. Henning, ich weiß, das geht nicht kurz, aber trotzdem, ordne uns das doch mal ganz kurz ein.
Man muss sich die Frage stellen, was ist Goslar? Goslar ist der Verkehrsgerichtstag. Hat das irgendeinen Gesetzeswert? Nein. Das ist eine Empfehlung. Da muss man sich gucken, wie kommen diese Empfehlungen zustande. Die Empfehlungen werden ausgesprochen durch die Interessensgruppe, die mehr Menschen mobilisiert, an dieser Abstimmung teilzunehmen. Das war vor 2 Jahren mal ein rechtliches Thema. Da haben überraschenderweise sehr viele rechtliche Teilnehmer, also Anwälte, für Ja gestimmt und die Versicherer mit all ihrer Macht haben es nicht geschafft, dagegen zu stimmen. Jetzt waren die Versicherer sich bei den gebrauchten Teilen mal einig und haben mit alleine 80, 90 Leuten da waren, das Abstimmungsergebnis entsprechend beeinflusst. Aber wir hatten gebrauchte Teile schon 3-mal in Goslar und noch ist nichts passiert. Natürlich ist das ein Thema, was auch zeitgeistlich ins Geschehen passt. Und es gibt auch sehr, sehr viele gute Gründe zu sagen, jawohl, bei einem 7 Jahre alten Fahrzeug ist die Tür kaputt, warum soll da jetzt eine neue rein? Dann soll doch bitte eine 7 Jahre alte gebrauchte Tür da rein. Aber die 7 Jahre alte gebrauchte Tür, die da reinkommt, wie viel Kilometer hat die denn schon auf dem Buckel? Hat die auch nur 100.000 wie in meinem Auto oder 150.000? Wo kommt das denn her? Hat das vielleicht Einfluss auf Scharniere? Wie sieht das aus mit Verfügbarkeiten? Das sind alles Themen, die noch geklärt sind. Wie reagiert eigentlich der Markt darauf, wenn ich mit gebrauchten Teilen repariere? Habe ich möglicherweise das Problem, dass ich hier eine Wertminderung habe, die in das Fahrzeug noch einkalkuliert werden muss, weil der Markt hinter beim Weiterverkauf sagt, das ist aber mit gebrauchten Teilen repariert worden, da bin ich mir nicht ganz sicher, da zahle ich ein bisschen weniger Kaufpreis. Das wäre ja ein Schaden, der entsprechend zu vergüten sein muss. Also das sind alles so viele ungeklärte Baustellen und insbesondere Altteileverordnung. Erst in 2 Jahren wird die scharf geschaltet, solange wird noch schön der Restwert ins Ausland verkauft von den Versicherern und Herstellern. Ich sehe noch nicht, dass wir flächendeckend eine so hohe Dichte an gebrauchten Teilen haben, dass es eine echte Alternative ist zu den Gebrauchteilen.
In der Schadensteuerung gibt es schon Pilotprojekte bei Innovation Group, da sind wir wieder in Stuttgart. Läuft das Ganze, wie schätzt du das ein?
Also ich finde, Henning hat den Zeitgeist angesprochen. Ich glaube, vor 30 Jahren, wo das erste Mal das Thema am Tisch war oder wie lange das her ist, da war die Zeit noch nicht reif. jetzt ist die Zeit auch noch nicht richtig dafür reif. Es ist ja ein Auftrag, was muss da entwickelt werden? Es muss standardisiert werden, die Teile müssen zur Verfügung gestellt werden, es muss über Garantie gesprochen werden, über Qualität gesprochen werden. Aber das passiert ja gerade schon. Und da finde ich, da gibt's auch nicht nur Schwarz und Weiß. Es kann ja auch Vorteile für die Werkstätten. Zum Beispiel, du hast gerade viele Totalschäden abgesprochen. Kann dadurch nicht vielleicht übermorgen, nicht morgen, aber übermorgen oder vielleicht in 3 Jahren eher, dass der Totalschaden vielleicht nicht zustande kommt, sondern vielleicht auch wieder mehr Auslastung in die Werkstatt dadurch kommen. Und wir haben in der Decolaca, oder die Decolaca hat mehrere Arbeitskreise, einmal zu Garantie, einmal zum Anlieferungszustand und einmal zu dem Thema Qualität. Das läuft ja alles schon. Ich sag mal, dieser Kreis der Decolaca ist ja sehr weit gefasst. Hersteller, Verbände, Prüforganisationen, Sachverständigenorganisationen, alle sind dabei. Und ich glaube, wenn da alle drüber sprechen, mit ihrer Expertise da reingehen, dann kann das Thema, glaube ich, schon geklärt und gelöst werden. Viele Themen sind ja schon ins Leben gerufen und gebracht. Was es noch fehlt, ist die Teilevielfalt. Ja, die Teilevielfalt ist nicht da, die Verfügbarkeit der Teile ist nicht da, aber dieses Thema Qualität und Garantie und all so ein Kram, das findet ja gerade schon statt in Arbeitskreisen, das zu bearbeiten. Und das geht ja anschließend auch in eine Abstimmung, wo alle dran teilnehmen und sagen, okay, und wenn mich das Thema interessiert und ich will da meine Handschrift mit reingeben oder ich will da meinen Beitrag zu leisten, dann bitte rein in die Arbeitskreise aus dem Kreis der Decolaca und sich daran beteiligen. Denn nur wenn wir alle konstruktiv und auch kontrovers über dieses Thema diskutieren, kann am Ende ein vernünftiges Ergebnis, ein tragfähiges Ergebnis für alle dabei rauskommen. Der Weg dahin ist noch weit, aber ich sehe da auch Chancen zu sagen, ich repariere vielleicht morgen ein Auto, was sonst normalerweise Totalschaden gewesen wäre. Auch eine Chance, gerade für die freien Betriebe.
Ihr seid auch in der deutschen Kommission für Lackierung und
Karosserie. Das wird aber bestimmt nächste Woche Thema sein.
Wie wird das Ganze dort diskutiert werden? Ist man da auf Kompromisskurs?
Also es gibt immer noch, das ist ja gerade schon angesprochen worden, sehr viele Punkte, die nicht ganz klar sind. Und was mich jetzt in den letzten Wochen ziemlich gestört hat, war die Tatsache, dass es in einem Bericht von Dominik Hertel in seinem Beitrag ging, diese Punkte sind alle geklärt. Das stand in einem Satz schwarz auf weiß und das ist es eben nicht. Also da muss man aber klipp und klar sagen, diese Aussage in der Art so zu treffen, entspricht nicht dem Gedanken, wir versuchen hier zusammenzukommen, sondern nach dem Motto, wir gaukeln jetzt dem Markt vor, das ist alles schon klar, jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir Teile bekommen.
Mhm. Okay.
Und das ist nicht der Fall. Ja. Also da muss man einfach sagen, so kann es nicht sein. Und ich sehe ganz schwer das Problem immer noch hier mit Garantie auf das Teil und mit den Konsequenzen, dass der Versicherer oder der Steuerer oder sonst irgendwie nachher nicht dafür gerade steht und das dann an der Werkstatt hängen bleibt. Und dann ist die Frage, wenn ich dann nach 1,5 oder 2 Jahren diesen Garantiefall bei mir habe und dann sage, bitteschön, lieber Teilelieferant, ich habe jetzt das und das Problem. Jetzt gibt's den vielleicht in Südfrankreich gar nicht mehr.
Okay.
Er ist pleite gegangen. So, jetzt bleibt die Sache wieder an mir hängen. Was ist mit den Folgekosten? Es ist ja nicht, geht ja nicht nur um das Teil. Es geht auch darum, wer lackiert das nachher wieder? Kriege ich einen Ersatz dafür her und so weiter. Also grundsätzlich, wir sind vom Verbandsseite her nicht dagegen. Gebrauchte Teile einzusetzen. Und dass das auch mit Allteileverordnung und allen Dingen im europäischen Kontext in Brüssel so diskutiert wird, dass ein Teil der Reparaturen, manche Teile so auf die Art und Weise mit in das Fahrzeug kommen, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, werden Zusatzarbeiten bezahlt, ist die Garantie wirklich geklärt. Innovation Group hat ja seinerzeit auch mal geschrieben, sie übernehmen die Garantie. Das war dann wohl erstmal eine Fehlaussage gewesen,
dass man
schnell zurückgerudert, weil dann wäre es ja okay. Dann schicken wir die Rechnungen für die Nacharbeiten dann woanders hin.
Aber Arndt, das Thema nochmal, in der Decolaca, ich wüsste nicht, wo wir uns platzieren. Da sind wir alle drin. BFL, ZKF, BVDP, alle sind da drin. Die Themen sind ja platziert. Das Thema Gewährleistung, jeder weiß ja, ich sehe das Ganze eher so ein bisschen, wir dürfen hier, gerade wir dürfen nicht daran festhalten und sagen, wir suchen jetzt das letzte Haar in der Suppe. Dann funktioniert gar nichts.
Nein,
aber wir brauchen
auch die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür.
Logisch.
Wo sind denn die AKB der Versicherer, wo drin steht, pass mal auf, wir reparieren jetzt mit gebrauchten Teilen. Die hätte ich ganz gerne. Wenn Dominik Hertel in seiner neuen Funktion sagt, es ist alles erklärt, es ist eine Marketingaussage. Ja. Wie gesagt, man muss es einordnen. Goslar ist kein Gesetz
ja.
oder keine
Vorgabe. Aber gerade den brauchen wir nicht.
Herstellers.
Bitte was?
Gerade den brauchen wir, finde ich, nicht, weil dann laufen wir wieder hinterher. Wenn der Gesetzgeber erstmal vorschreibt und
sagt, aber wenn wir vertragliche Vereinbarungen hätten, im Kasko zum Beispiel, ja, ich bin einverstanden, dass mit gebrauchten Teilen repariert wird, dann ist der Versicherungsnehmer, lässt sich dann darauf ein, dann kann er sich hinterher nicht beschweren. Ja. Wenn aber heute bei einem ganz normalen Versicherungsvertrag mit gebrauchten Teilen quasi heimlich durch die Hintertür repariert wird, ohne dass wir wissen, was macht eigentlich der Hersteller mit seiner Garantie? Gibt es überhaupt Herstellergarantien, die darauf Einfluss haben, ob ich mit gebrauchten oder mit Originalersatzteilen repariere? Das finde ich ein bisschen unfair dem Markt gegenüber. Dann sollen die Versicherer, die das ja treiben, das ist ja ein Versicherungsthema, was hier getrieben wird, dann sollen die Versicherer hergehen und sollen Verträge machen, wo alles klar geregelt ist. Und dann gucken wir uns an, wie wir es in der Praxis umsetzen können.
Wir werden das heute alles nicht klären. Dafür gibt es die Deutsche Kommission. Dafür gibt es auch unsere Talkrunden. Das letzte Wort hat Steven bei uns in unserer Runde. Steven, glaubst du, dass uns die Themen ausgehen? Nein, die Themen bleiben
uns erhalten. Die Themen werden uns nicht ausgehen, das glaube ich nicht. Genau. Haben wir doch jetzt die ganze Zeit gemerkt. Wir könnten das ausdehnen, könnten wir Stunden füllen mit
Einzelthemen. Naja, ich denke, wir haben vieles angerissen in dieser Runde. Ich danke euch sehr, dass ihr bei uns wart, den Weg hier zu Jörg in den Betrieb, Jörg Sonnenberg, nach Kassel gefunden habt. Ich glaube, die Diskussion, die wir wieder mal sehr ausführlich geführt haben, zeigt eigentlich, dass die Themen nahezu unerschöpflich sind bei uns im Markt und es auch bleiben werden. Unser Job ist es, die öffentlich zu diskutieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass sich alle im Markt eine Meinung bilden können und austauschen, weil nur wenn man im Gespräch bleibt, dann wird es auch was werden mit der Branche und dann geht es eben auch mit der Entwicklung weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich also bei euch und bei unseren lieben Zuschauern und Zuschauern für die Geduld, bis zu diesem Punkt der Sendung tatsächlich auch dabei geblieben zu sein. Das ist schon eine echte Leistung. Wir haben viele, viele Themen angesprochen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jörg und seinem Team hier vor Ort in Kassel für die tolle Unterstützung und natürlich bei allen Menschen hinter der Kamera, am Ton und in der Technik sowie der Redaktion. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Wir werden weiter diskutieren, aber für heute ist jetzt erstmal Schluss. Wir sagen Tschüss aus Kassel.